ist völlig.
Das ist jetzt.
Martina, das reicht nicht. Wenn du sagst, nur weil du bist himmlisch, dann bist du viel. Renate, was sagst du bis jetzt? Was sagst du zu deinem Rabbi?
Ich habe sehr viel mitgenommen und ich mag sehr gerne auch den Film.
Ein bisschen lauter, weil die Stina nicht hören will. Die Stina kommt also, alle.
Die Bibel will nicht beschuldigen, sie benennt das,
das Übel beim Namen.
Das finde ich sehr gut.
Das heißt, du bist jetzt schon bereichert.
Ja, bei vielen Sachen.
Das wollte ich hören.
Und auch, dass du das von Carl Jung gesagt hast. Ich habe auch
was habe ich?
Sätze von Carl Jung.
Ja.
Das Mikrokarte, da, also wenn man krank ist oder ich will es nicht zu vereinfachen.
Aber ja.
Ich habe so eine Erinnerung, dass der Carl Jung gesagt hat, hat viele Menschen aus 30 oder mehr Ländern behandelt. Und er hat gesagt, wenn die Menschen nicht bis zur Mitte ihres Lebens ihre Beziehung mit Gott irgendwie
klären,
werden sie alle krank.
Also ja.
Es wäre keiner zu ihnen gekommen.
Ja. Wunderbar. Wunderbar.
Wenn er nicht dieses Gefühl der Sinnlosigkeit hätte und kein Kind.
Und ich kann nur empfehlen, Karikus, dafür ist ein ganz wunderbarer Mann, das Internet ist voll von ihm. Die Lea will ja bald über ihn eine zweite Promotion schreiben. Wenn sie in Ruhestand geht.
Muss 120 werden.
Karikus dafür. Ja, sie ist ja stolz auf ihn, sie ist ein Schweizer. Hat Wunderbares geschrieben. Ich kann nur empfehlen, im Internet auch unter Karl Gustav Jung zu schauen. Die Archetypenlehre. In deinen jungen, blonden Jahren.
Ja.
Die Archetypenlehre hat mich ungemein bereichert. Das hast du ja in deinem Erstleben studiert, stimmt's? Nicht ganz. Ja, es war ein Spaß. Die Archetypenlehre von Gustav Jung ist sehr. Liebe Lea, was sagst du jetzt über deinen Rabbi nach anderthalb Tagen? Welches Gefühl hast du in Bezug auf das, was ich dir schenken durfte?
Also, was ihr für das Wort, die Vorstrafen, mit den Begriffen, mit den Zahlen, mit dieser Qualität, die da herauskommt, was ihr auch als Gruppe.
Ein bisschen lauter.
Was wir als Gruppe mit deiner Hilfe erarbeiten konnten.
Das wollte ich hören. Das ist für mich so wichtig.
Das hat mich wirklich sehr berührt.
Und bereichert.
Ja.
Nicola, wie geht's dir? Hast du das Gefühl, dass du etwas voller geworden bist, verglichen mit gestern Abend? Geistig voller?
Absolut. Absolut. Und das fand ich genau richtig. Es ist die Gruppe und der himmlische Rabbi. Aber es ist
ein bisschen lauter, denn die Martina möchte das alles morgen ihrem Mann erzählen. Und die Hanne. Die Hanna, Hannas gehört.
Es ist die Gruppe. Es sind so viele tolle Momente gewesen, tolle Sätze, tolle Begegnungen. Der Gesamteindruck ist wunderbar. Und gerade für jemanden, der neu dabei ist, ein bisschen überwältigend und da kommt viel auf einen zu, deswegen ist fürs Fazit, gestern hast du mich auch gefragt und da wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, jetzt kann ich das sagen, aber es setzt sich.
Das heißt, es bewegt dich und du kommst ins Nachdenken. Wenn du mir das schenkst, bin ich sehr dankbar.
Ja, das auf jeden Fall.
Wunderbar. Was sagt die Irmtraut Wolf, die wir auch so wenig gehört haben? Passiert in deiner Seele, die wir nicht sehen können? Übrigens schauen Sie her, wie die Frau Israel liebt. Überall. Israel, Israel, Israel. Das ist ein klares Bekenntnis. Israel, Israel, Israel. Was passiert in deiner Seele? Lass uns ein bisschen teilhaben an den Prozess in deiner Seele.
Ja, was einem so passiert im Alltag und Schwierigkeiten und Nöten, dass man damit hineilt zu Gott.
Schön. Wie heißt das Wort, das wir heute gelernt haben bei Buber?
Hinbeben.
Das war auch so wunderschön. Pachadum Hashem. Ein Hinbeben zu Gott, das wünsche ich dir auch eben.
Ja.
Dankeschön. Dass wir alle morgen, wenn wir auseinandergehen, wirklich immer mehr zu Gott hinbeben. Das ist wirklich das Thema des gesamten Seminars. Zu Gott hinbeben, Martina. Und ich wünsche mir, dass du den Predigt schreibst, noch im Laufe dieses Jahres.
Heute Nacht.
Heute Nacht, genau. Martina Schaller-Tillmanns. Weiß nicht, Präsidentin des Sowieso-Werkes in wo bist du in Essen?
Ja, aber der Träger ist in Bielefeld.
Genau. Martina Schöller-Tillmanns, Hinbeben zu Gott. Gedanken über den Propheten Amos Dank Inspiration von Dr. Huber, wenn du mir eine Freude machst, machst du in diesem Jahr noch eine fette Predigt. Du, das wird der Highflyer. Wenn du schreibst, Martina Schöller-Tillmanns, hinbeten zu Gott, dann haust du alle um bei dir. Das haust du, also ein Tiefgang hat kein Mensch bei dir hin zu Papier gebracht. Hinbeten zu Gott. Kannst du mir erlauben? Ich schlage dir das vor. Irmtraut.
Das ist dann unsere Arbeit, bis zum Lebensende immer weiterzukommen. Das Ziel nie vor Augen zu
Nicht vor Augen zu verlieren, ja. Wunderbar, danke, dass du mein Herz...
Und das gibt Erfüllung.
Wunderbar, danke für diese Tiefe. Wer möchte noch etwas sagen? Ja, Eugen, bevor wir weitermachen, ist noch nicht das Ende, ich will nur eine Zwischenbilanz. Eugen, bist du wieder reicher geworden? Bist du wieder gewichtiger geworden?
Ja, das ist mir jedes Mal ein Genuss da. Und was ich da sage, die Gruppe, das ist auch immer wichtig.
Ja.
Ich könnte mich auch hinsetzen und könnte das YouTube hören. Ja? Und, aber das klingt mir nicht so, das ermüdet mich. Aber die Gruppe ist immer bereichernd, dass da noch neue Aspekte und andere Aspekte kommen. Deswegen komme ich da immer zu ihm und auch was er dann so einzeln so sagt, was ich also dann noch nicht weiß. Das ist also auch so ein Schmankerl aus der hebräischen Sprache heraus, weil der hier noch nicht mächtig ist.
Eben.
Der hier noch nicht mächtig
ist. Ich will noch eins sagen, Lea und Stina. Aschida, falls du auch was sagst, bist du auch bewegt, bereichert, beeinflusst, beflügelt, so begeistert, ich sage nicht begeistert, begeistert, Mann. Bist du begeistert?
Ja, also der Name ist Programm, das, was sie verloren, was daraus zu lesen ist, Und das andere habe ich so gespürt heute Nachmittag, ich mit meinem Rücken bin selber krank. Und was macht es mit mir?
Ah.
Und dann habe ich gemerkt, ich würde gerne teilnehmen in der Diskussion.
Du nimmst doch teil.
Ja, ich war körperlich überfordert, in diese Diskussion einzuspielen.
Ah. Aber du warst für uns alle präsent.
Ja, ja.
Du warst ganz präsent, Stina.
Ich war schon da, aber mehr so was als konkretes Beispiel eigentlich. Oder ich bin da.
Soll ich dir eine Perle geben zum Thema Rücken? Eine Perle? Möchtest du eine Perle haben?
Ja.
Möchtest du? Deborah und ich, kennst du Rüdiger Dahlke? Kennt man den in der Schweiz? Rüdiger Dahlke, ist das ein Begriff? In der Schweiz? Schreibt dir auf. Dr. Rüdiger Dahlke, der ist 10 Jahre älter als ich, Ende 60. Und der hat bahnbrechende Bücher geschrieben, eben über das, was wir machen werden. Ich mit dem Nikola, die Schiene zwischen Körper und Seele. Was wir ja auch hier anschauen. Wenn du Gott nicht findest, wird die Krankheit dich finden. Und Rüdiger Dahlke, D-A-H-L-K-E. Bringst du im Internet Tonnen. Und ich habe viele Bücher von ihm, ich durfte ihn auch kennenlernen, in Johanneskirchen in Niederbayern. Und der schaut sich in seinen Büchern an, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Krankheit als Symbol.
Ja,
schreib auf.
Was?
Ja, aber das Beste ist Krankheit als Symbol. Sein bestes Buch ist Krankheit, das haben wir zu Hause für 50 Euro, ist leider teuer. Krankheit als Symbol, hol dir das mal. Es ist teuer, aber lohnend. Krankheit als Symbol, was wir ja auch miteinander besprechen werden. Krankheit als Symbol für seelische Störungen. Und dir kann ich sagen, nicht nur dir, sondern jedem Menschen, das habe ich bei ihm gelernt. Er ist mein Lehrer. Was Rücken bedeutet. Bei dir ist es doch ein Rückenthema. Mein Rücken, unabhängig ob die Säule oder eben oben oder unten. Er sagt so schön, er achtet immer auf die deutsche Sprache. Er sagt, die Sprache verrät schon sehr viel, was in unserer Haltung nicht stimmt. Bei dir sind zwei Worte im Vordergrund. Haltung und Rücken. Du hast eine Haltungsstörung, einen Haltungsschaden. Weil deine Wirbelsäule ja nicht mehr richtig, was war das, ein Bandscheibenvorfall oder was?
Ja,
das ist so. Und das hat mit der Körperhaltung zu tun. Und er sagt, wenn deine körperliche Haltung nicht stimmt, sei es, dass du brüchig bist oder bucklig bist, da gibt es ja verschiedene Varianten, musst du prüfen, was mit deiner inneren Haltung nicht in Ordnung ist. Denn die äußere Haltung und äußere Haltungsstörungen reflektieren innere Haltungsdeformationen. Sagt er in seinen Büchern wunderschön, das hat mich tief und geboren berührt. Das heißt, wir haben geguckt unter Rücken, da kann man jedes Problem bei ihm anschauen, von A bis Z. Und wenn ich Rückenschmerzen habe, unter Deborah gehen wir in diesen Glossar und gucken unter R wie Rücken, da hat er alle Themen, die im Rücken vorkommen können. Und er sagt, generell, wenn du im Rückenbereich, in der langen Wirbelsäule, egal ob oben oder unten, Probleme hast, Brüche oder Verrenkungen, ist es etwas, was mit deiner Haltung zu tun hat, mit der Haltung, die sich eben im Körperlichen ausdrückt. Das heißt, er redet immer wieder an mit vielen Details, überprüfe, was ist mit deiner Haltung Gott gegenüber oder dem Leben gegenüber korrekturbedürftig, was dein Körper dir eben zeigt, weil du es in der mentalen Ebene, in der psychischen Ebene unterlassen hast. Nicht nur du, sondern jeder natürlich. Noch einmal, als Hinweis für dich, dass du ein bisschen Food for Thought hast, morgen im Zug bei 7 Stunden Bahn, noch einmal nachschauen, was ist an deiner Haltung korrekturbedürftig, damit die körperliche Haltung, deine körperliche Haltung, deine Rückenhaltung sich bessert. Das ist ein großer Gedanke von ihm, der mir gut getan hat. Dann sagt er noch etwas Schönes, weil er ja mit Sprache arbeitet. Nicht Hebräisch in dem Fall, sondern Deutsch. Aber es läuft natürlich auf das Hebräische Denken hinaus. Du hast doch Rückenschmerzen im weitesten Sinn des Wortes. Was muss bei dir zurechtgerückt werden, sagt er, werde ich nie vergessen. Warum tut dir dein Rücken weh? Weil bei dir etwas gerückt werden muss, neu verrückt werden muss. Das habe ich bei ihm gelernt. Was muss bei dir verrückt werden, zurechtgerückt werden? Bei jedem, der Rückenschmerzen hat. Weil er ganz fein ist, ein großer Psychosomatiker in Deutschland, Claudia, prüft, was sagt uns der Körper und die Sprache. Und wenn jemand Rückenschmerzen hat, muss man etwas bei ihm zurechtrücken. Merkst du, wie fein ich das bei ihm gelernt habe? Was muss bei dir zurechtgerückt werden, damit dein Rücken dir keine Rückenschmerzen mehr macht? Und so macht er das mit jeder Krankheit, die du dir vorstellen kannst, von A bis Z. Wunderbare Dinge. Auch bei Augen und bei Haaren und was da, also ich zeige da alles wirklich tief überzeugend, was das Körperliche uns von der seelischen, und wir werden ja an Diabetes arbeiten, da werde ich dir sagen, was er zu Diabetes sagt, was ich dir dazu sage. Er sagt, bei jeder Krankheit ist etwas in der Psyche korrekturbedürftig, wie die Kinder Israels damals ja auch korrigiert werden mussten, weil sie im Abfall waren. Im doppelten Sinn des Wortes Abfall. Wenn du von Gott abfällst, bist du abgefallen, dann bist du im Abfall. Verstehst du? Und das habe ich bei Rüdiger Dahlke gelernt. Meine Frau und ich beide lieben diesen Mann und seine Arbeit. Und in Krankheit als Symbol bringt er das brillant zum Ausdruck. Natürlich sagt er nicht, du musst aufhören, zum Arzt zu gehen. Das sagt er ja nicht. Du musst natürlich schon zum Arzt gehen. Aber er sagt, unterlasse nicht, die Psyche anzuschauen. Was muss bei dir gerückt werden? Zurechtgerückt oder wie ich sage, verrückt werden. Damit du wieder dein Rücken wieder ordentlich sich rücken lässt, zum Beispiel. Das wollte ich dazu noch sagen. Okay, ich wollte noch einen grundsätzlichen Satz sagen, und zwar zu meiner Arbeit. Wenn ich so besessen bin, eben euch zu fragen, wie geht's euch, Stina, dann will ich gar nicht auf ein Podest gehoben werden, darum geht es mir nicht. Aber ich freue mich total, wenn zum Beispiel Stina oder Lea sagt, Juba, dank dir durften wir eine neue Welt betreten. Ich möchte keinen Kult haben um meine Person, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber wenn mir eine Lea sagt, oder eben du, Juba, unser Rabbi, du hast uns so viel geschenkt, weil du vom heiligen Volk kommst, weil du vom erwählten Volk Gottes kommst und du hast eben einen Vorteil, weil du eben Jude bist und die hebräische Sprache so perfekt kennen darfst, dann macht ihr mir eine Freude. Und das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Ich will keinen Rosenstrauß morgen früh bekommen und ich will auch nicht auf einem Tablett getragen werden. Ich bin kein Guru und will auch kein Guru sein. Aber so ein Wort der Anerkennung und der Würdigung dessen, was ich mit sehr viel Herzblut und mit sehr viel Feuer mache, das wünsche ich mir schon von lieben Menschen, die mich sehr gut kennen über Jahre. Und wenn Lea oder ihr eben sagt, Mensch, das lasst uns, oder Luther euch, Mensch, dank dir durfte ich etwas neu verstehen, oder was Stina mir gestern gesagt hat, dass sie erlöst ist von einer Fehlsicht, die sie hatte über den Gott der Barmherzigkeit und den Gott des Zorns, weißt du, das ist für mich ein großes Dankeschön, nach dem ich mich durchaus sehne. Mehr will ich gar nicht. Verstehst du? Deswegen habe ich nach dieser Zwischenbilanz Martina gefragt.
Ja, ich dachte, du wolltest jetzt eine inhaltliche Zusammenfassung.
Nein, ich wollte nur hören, ob ich dir was ja, schon gegeben habe. Verstehst du? Das, ich wollte nur, dass du sagst, Jubal, du hast mir wieder geholfen für meine Arbeit in Essen, als Prädikantin, neue Dinge zu arbeiten. Darum geht es mir.
Es rückt mir jedes Mal immer Dinge auch in ein neues Licht, in ein anderes Licht.
Ja, darum geht es mir. Ja, genau. Dass du heute Abend schon sagst, Jubal, wenn ich meinen Mann morgen Abend sehe, werde ich ihm sagen, mein lieber Gatte, es hat sich wieder voll gelohnt, bei Juval zu lernen.
Ich nehme auch jeden Weg auf mich, das weißt du.
Wunderbar. Sie hat auch einen weiten Weg Essen. Okay, jetzt wollte ich vorschlagen, wenn keine weiteren Fragen, wir gehen jetzt wieder zurück zu Amos. Ich möchte bewusst hin und her springen, weil ich die beiden kontrastieren will. Wir gehen zurück zu unserem Bruder Amos, Kapitel 3. Das ist oben Seite 3 von 11. Bewusst vergleiche ich immer wieder, weil ich nicht nur einen Propheten bearbeiten will, sondern beide, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuheben. Moria, möchtest du mit deinem Baderdeutsch uns das vorlesen, oder ist das Seite 3 von 11 oben? Kapitel 3 hat man noch nicht. Höret diese Rede.
Die vergeblichen
Strafen. Höret, nein.
Nein?
Wo bist du? Nein, am Anfang, 3 von 11, am Anfang. Hier, da. Die vergeblichen Strafen und das Kommende. Wir gehen zurück zu Hosea. Martina, zurück zu Hosea. Da ist die erste Zehn. Amos. Zurück zu Amos, dem Belasteten. Amos, der Belastete. Habt ihr alle?
Ja.
Die vergeblichen Strafen und das kommende Reich Gottes. 3 von 11. Hier. Bitte. Jawohl. Habt ihr das alle? Hast du? Jawohl. Moria möchte als Badnerin, als gestandene Badnerin, als Karlsruherin mit ihrem Karlsruher Deutsch uns beschenken.
Also die vergeblichen Strafen und das kommende. Hört diese Rede, die er geredet hat über euch, Söhne Israels, über all die Sippe, die ich heraufbrachte, vom Land Ägypten zu sprechen. Euch nur habe ich erkannt von allen Sippen des
Bundes. Unterstreichen erkannt, ganz wichtig, Stina. Immer wieder erkannt.
Das steht aber
auserkannt. Das ist ja. Auserkannt aus etwas. Das ist sogar noch stärker.
Aus allen Völkern
heraus erkannt. Wir sind wieder, Renate, beim Thema Erkenntnis. Ja. Merkt ihr? Bei beiden Propheten. Das größte Thema unseres Lebens, Gott zu erkennen für deine neue Predikantenarbeit. Du siehst, wie ich dich stehe.
Das ist ja nun eins meiner Lieblingsworte. Darum ordne euch ich zu alle eure Verfehlungen.
Ganz wichtig unterstreichen. Thomas, wichtig unterstreichen. Ich wiederhole den Satz. Ein brillanter Satz, Susanne, musst du mitnehmen nach Meerbusch. Morgen noch im Auto 4 Stunden mit deinem Gatten besprechen. Ich wiederhole, euch nur, das sagt Amos zum jüdischen Volk, ja. Ganz hammerhart. Ja. Euch nur habe ich herauserkannt, von allen Sippen des Bodens, das heißt von allen Völkern des Bodens, des Erde. Darum ordne euch ich zu alle eure Verfehlungen, Lea. Das ist ein ganz, ganz, wie du immer so schön sagst, du geliebte Schweizerin, du Perle der Helvetia. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Ich hoffe, dass ihr ihn versteht. Wir werden gleich darüber reden. Aber bitte dick unterstreichen. Moria.
Gehen wohl zwei zusammen, ohne einander begegnet zu sein? Brüllt der Löwe im Wald und hat nichts zu zerfleischen? Gibt der junge Leuchtturm seine Stimme von seinem Gehege her, ohne gefangen zu haben? Fällt ein Vogel im Klappnetz zur Erde und war kein Schnellholz daran? Springt ein Netz vom Boden empor und hat einen Fang nicht gefangen? Oder bläst man in der Stadt die Posaune und das Volk schreckt nicht auf? Oder geschieht in der Stadt ein Unheil und er ist's nicht, der's getan?
Brillant für dich, sofort aus der Mikro. Unterstreichen ganz, ich gebe euch Perlen. Trink. Oder geschieht in der Stadt ein Unheil und er ist's nicht, der es getan hat? Was ist damit gemeint, Martina?
Ja, das hatten wir ja eben auch schon.
Dann also, sag's in deinen Worten.
Unter allen Katastrophen ja doch.
Steht. Gott steht, eben. Das heißt wieder das zentrale Thema, Susanne. Unser zentrales Thema. Bildet ihr euch ein, sagt er den Völkern, immer mit einer Frage, provokante Frage. Bildest du dir ein, Susanne, dass irgendwas auf dieser Erde geschieht, ohne Gottes Dazutun? Notieren wir. Das sagt er den Kindern Israel, die sagen, wir können alles. Unsere Götter aus Klopapier und aus Holz können alles. Und da kommt Gott und sagt ihnen, was bildet ihr euch überhaupt ein, Renate? Wer ist denn dieser Schöpfer? Geschieht in der Stadt, in ihr Nordreich, in Samarien, irgendein kleiner FURZ und er hat es nicht getan? Merkst du, das sind demütigende Sätze, damit du endlich zur Vernunft kommst, sagt er. Weil das Volk Israel überheblich ist, Lea. Das Volk Israel ist so überheblich, so wie Menschen heute hier auch, ich muss keine Namen zum 100. Mal nennen, Stichwort amerikanischer Präsident, ich kann alles. Und Gott sagt, nee, ich bin trotzdem noch über dir. Ich stehe über dir. Ich bin über dir. Und Gott sei Dank steht Gott auch über der AfD in Deutschland und über allen verrückten Hansels. Und der berühmte Spruch, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das könnt ihr auch dazu schauen, das passt wirklich hier. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Alle lachen Gott raus. Alle denken, wir können alles. Wir haben unsere Götter. Und dann sagt Gott, lach drüber, über mich. Aber wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Ich bin sicher, dass es aus diesem heiligen Kontext kommt, dieses deutsche Sprichwort. Wer zuletzt lacht, Susanne, der lacht am besten. Und Gott lacht zuletzt und lacht sich schief über unsere Überheblichkeit und Kleinkariertheit.
Okay.
Moria.
Ja, denn nicht tut mein Herr eher irgendwas. Er habe denn seinen Beschluss offenbart.
Denn Künder, auch ein weltberühmter Satz. Euch in ein weltberühmter Satz. Ja, denn nicht tut mein Herr, spricht Hosea im Namen Gottes, Susanne, nicht tut mein Gott, er wieder Jehova, der vierbuchstabige Name Gottes, irgendetwas, er habe denn seinen Beschluss offenbart, seinen Knechten, den Kündern, und das sind die Propheten natürlich, haben wir gesprochen. Das heißt, die Bibel will uns damit sagen, alles macht Gott, indem er vorher seine Künder einbezieht in seinen Ratschluss. Das ist ja die besondere Stellung des Propheten. Jeder Prophet wird vorher eingeweiht in den Plan Gottes, damit er zum Volk geht, es kündet, in der Hoffnung, dass das Volk es versteht. Nochmal, jeder Prophet, jeder Navi wird eingeweiht von Gott in seinen großen Plan, aber der Künder geht dann zum Volk, verkündet, darum nennt er das ja Künder, verkündet den Willen Gottes, und es hängt vom Volk ab, ob er ihm glaubt oder nicht. Aber der Künder, schreiben Sie auf, ist ein intimer Partner Gottes, Lea. Der Künder, der Prophet, Hosea, Amos, alle übrigens, nicht nur die beiden, alle sind intime Partner Gottes, damit Sie das Bild des Künders eben vor Augen haben. Ein Künder ist nicht nur einfach jemand, geh, mach mal was, hol mir einen Meerbusch in der Apotheke. Das ist nicht ein Laufbursche, ein Navi. Ein Navi ist ein Partner Gottes. Und darum, weil er so aufs Engste mit Gott in Verbundenheit steht, kann ein Mann wie Hosea zum Beispiel auch eine Hure heiraten. Weil, haben wir heute gesagt, ein Navi immer seinen Willen zurücknimmt zugunsten des Willens Gottes, steht da. Der Navi nimmt seinen Willen immer zurück, denn der Wille Gottes ist entscheidend. Und wenn Gott mir sagt, heirate eine Hure, oder bei Ezekiel, deine Frau wird sterben und scher dein Haar nicht als Zeichen der Trauer, dann macht das ein Prophet, ein Navi. Weil ein Navi weiß, wenn Gott es mir aufträgt, dient es meinem Besten. Und vor allem, es dient dem Wohle des Volkes. Der Navi denkt ja nicht nur an sein privates Glück. Schreiben Sie auf, der Navi ist bereit, auch familiäres Glück zurückzustellen, wenn es um das Glück des Volkes geht, Renate. Wenn es um das Glück des Volkes geht, ist der Navi bereit, Thomas, sein privates Glück und seine Frauengeschichten, was da läuft, zurückzunehmen, denn es geht ihm um das Wohl des Volkes und die Korrektur des Volkes.
Sollte nicht ein Prophet kinderlos bleiben?
Ezekiel, dessen Frau starb, er hatte keine Kinder. Manche andere hat wahrscheinlich auch keine, aber bei ihm steht deutlich, deine Frau, oder musste auch verstummen. Ezekiel ist ganz hart. Ezekiel musste verstummen. Bis zum Fall der Mauer durch die Babylonier. Er verlor seine Sprache, so wie Zacharias im Zweiten Testament. Er verlor die Sprache, weil Gott ihm zeigen wollte, ich verstumme für euch, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Das ist immer eine symbolhafte Handlung. Der Prophet handelt symbolisch für Gott gegenüber dem Volk. Und wenn Ezekiel verstummt, heißt es, Gott verstummt angesichts der Boshaftigkeit des Volkes Israel.
Also er leidet bis zum Verstummen.
Ja, genau. Lea?
Das ist mir auch
laut für alle.
Das ist mir auch noch so entgegengekommen, jetzt gerade beschäftigt mit diesen zwei Propheten, wie sehr sie etwas verkörpern, was ich bis heute spüre im Volk Israel. Also dieses Arm Israel, wenn das Volk fällt, wie der Prophet leidet.
Ja.
Also er und eben wie es zum Äußersten geht, aber so wie Gott auch mit seinem Volk ist und sein Heil, so ist auch der einzelne Prophet, so empfinde ich es zumindest, so er leidet so mit, obwohl er selbst nicht in dieser Weise
gelebt hat.
Aber ja, für das Volk.
Wunderbar, danke. Sie können aufschreiben, Martina, für deine Predigt, ich sage es schon zum 10. Mal, aber auch noch zwei Predigten, nämlich der Prophet als der Mitleidende Gottes. Ich will jetzt nicht in die Christologie hineingehen, der Leidende Gottes nicht, aber Sie können auch übrigens der Leidende Gottes nicht von Jesaja. Der Leidende Gottes nicht von Jesaja. Sie kennen ja die großen Lieder. Jesaja ist der Leidende Gottes, nach jüdischer Auffassung, ist der Leidende Gottesknecht bei Jesaja 43 am Israel, beziehungsweise der Prophet. Entweder der Prophet, der aber stellvertretend steht für das Leid des Volkes, das aber dem Volk nicht erspart bleibt, weil das Volk abgehurt hat, wie Leute gelernt haben. Verhurt ist oder abgehurt hat. Und der Prophet zeigt, der Navi, zeigt ein Höchstmaß an Identifikation mit seinem Volk. Er ist bereit, wirklich kinderlos zu bleiben, wie Ezekiel. Verwitwet zu bleiben, ein leidender, geschundener Mann zu sein, wie eben Jesaja. Er ist bereit, wie Jeremia, geschlagen zu werden, in eine Zisterne geworfen zu werden, beschämt zu werden, im Volk angespuckt zu werden. Oder wie eben Hosea, ein Hurenweib zu heiraten, wenn Gott ihm sagt, dass das dem Volk vielleicht die Augen öffnet, ob ihres Verfalls, tut es der Prophet. Der muss alles, der muss und will alles tun. Deswegen sucht sich ja Gott erst den Propheten aus. Bei Hosea haben wir ja gehört, er war ein Mann aus Tekoa und er sagt, ich war immer nur ein Morgen, habe ich eine schöne Stelle für Sie. Die machen wir ja morgen noch, wenn er sich einem anderen Mann präsentiert. Er sagt, was willst du, was wollt ihr von mir? Ich habe mir das nicht prophetenamtlich ausgesucht, Gott hat mich ausgesucht. Auch notieren. Hosea sagt immer wieder, ich habe mir das Amt nicht ausgesucht, Gott hat mich ausgesucht.
Und eigentlich sind ja die Propheten aus allen sozialen Schichten. Ne?
Richtig, richtig.
Also unabhängig jetzt auch von Ansehen reicht.
Brillant.
Ganz arme, ausgestoßen.
Es können sogar Priester sein. Ezekiel war ein Priester, ein Kohen und wird auch als Prophet, wird als Prophet ernannt, was ja sehr atypisch ist. Priester und Prophet sind geschiedene Ämter, aber wenn Gott dem Ezekiel sagt, der aus der Priesterkaste des Israel, des damaligen Volkes stammt, dann ist auch ein Prophet, ein Priester, weil ein Prophet, ganz verrückt. Ezekiel war ein Priesterprophet, völlig atypisch. Aber Gott hat ihm gesagt, dich habe ich auserkoren, an dir habe ich Gefallen gefunden. Du machst das.
Ohne Ansehen der Person.
Ohne Ansehen und ohne, du kannst sogar sagen, ohne Voraussetzung, du brauchst kein Diplom oder einen Doktortitel, um ein Prophet zu werden. Der Mann Hosea sagt, ich habe gar nichts gelernt, ich habe nichts gelernt. Ich war ein Maulbeerfeigenzüchter und ich war ein Schafhirte. Ich konnte mit meinen Händen gut arbeiten, meinst du, ich habe jeden sprechen gelernt. Mose sagt ja auch, am brennenden Dornbusch. Ich stottere und lispel. Erinnerst du dich? Ein Stotterer und Lispler wird der führende Prophet Lea des jüdischen Volkes. Er redet sich heraus in Exodus 3 und 4 und sagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich kann nicht, schau mich doch an, wie ich rede. Wenn mich jemand reden hört, läuft er doch davon. Und Gott sagt, wenn ich das will, wird er nicht davon laufen.
Du hast einen Bruder.
Wenn
Aaron, der soll für dich schreiben. Zum Beispiel. Das heißt, wenn Gott will, dass du sein Prophet bist, dann wirst du es tun. Welcher Prophet rennt vor Gott weg, Lea? Lea. Jona natürlich. Es gibt sogar so ein Extrem. Jona rennt vor Gott weg und sagt, ja. Tschüsschen, adios.
Geht aber nicht.
Und geht nicht, weil Gott ihm sagt, du wirst das machen. Ich weiß genau, dass du das kannst und du wirst deine Angst überwinden und darum machst du das.
Der fürchtet ja eine ganz andere Richtung.
Und Gott erwischt ihn trotzdem.
Genau.
Mit dem Fisch.
Der wird dann noch da ausgespuckt, wo er hin soll.
Brillant. Ja. So ist es. Das heißt, wenn Gott dich beruft, kannst du dich drehen und wenden, wie du willst. Die Berufung wird dich erreichen. Die Berufung wird dich finden. Das wird mir immer klarer. Wenn du zu etwas berufen bist, nicht nur der Prophet, aber typischerweise der Prophet, der Navi. Wenn Gott dich beruft als Navi, dann kannst du dich wenden und versuchen, ans Ende der Welt zu fliehen. Gott wird so viele Fische und so viele Regenwürmer und so viele Stürme zusammenbringen, bis du in deine Berufung zurückkehrst. Siehe Jona. Und siehe Mose, der sich ganz am Anfang, der größte Prophet des jüdischen Volkes, der größte Prophet, windet und wendet, weil er keine Lust hat. Und dennoch sagt Gott, du wirst es machen. Bleibt dir nicht erspart. Übrigens, ich wollte Ihnen eins noch kurz sagen, weil wir gerade im Thema sind, ich muss ja auch ein bisschen meine Brötchen verkaufen. In 2 Wochen bin ich in Elbangen an der Jagst und mache ein Thema eben, warum brennt der Dornbusch? Wer da Lust hat, in 2 Wochen bin ich in Elbangen an der Jagst. Er kommt, der Jude.
Nein.
Ach, der Jude kommt nicht?
Oh. Ja, mir tut es auch von Herzen weh.
Ich wollte Ihnen nur sagen, wenn Sie aufschreiben wollen, Elbangen an der Jagst, sie kann leider nicht, aber schon geklärt. Das ist bei, wo ist das?
Halle.
Was?
Ahnen.
Das ist in ganz tiefen katholischen Süddeutschland.
An der Jagst.
An der Jagst. Das ist aber nicht, weiß ich, welcher Fluss, welche Stadt ist das? Ulm?
Elberner ist Stadt
und Ulm. Zwischen Würzburg und Ulm.
Zwischen Würzburg und Ulm.
Und nicht
so. Nee, du musst nicht mehr kommen, du hast ja
Israel.
Israel. Genau. Aber können Sie notieren, ich will nur jemanden anbieten, der das möchte. Es findet statt, ich habe mich schon erkundigt. Wir haben schon 10 Teilnehmer. Ich hätte noch ein paar sehr gescheite Schweizer. Aber die Schweizer, weiß ich, haben was zu tun. Aber notieren Sie, 19. bis 21. Oktober, Juva Lapide, mit meiner Gattin Deborah, im Landpastoral Schönenberg, wer da kommen will und kommen kann. Wunderschönes Haus auch, Landpastoral Schönenberg, das ist dort dieser schöne Berg, sehr katholisch alles. Landpastoral Schönenberg, Elbangen, wo der berühmte Maler Sieger Köder lebte. Und dort mache ich ein ganzes Weekend, der brennende Dornbusch und der brennende Gott Israels. Der brennende Dornbusch und der, ganz neues Thema, der brennende Dornbusch und der brennende Gott Israels. Da wird es wirklich funkeln. Und wer Lust und Zeit hat, ein ganzes Weekend, im Internet sind alle Details, würde ich mich sehr freuen. 19. bis 21. Oktober in 2 Wochen.
Ist da nicht auch
ein Katholik? Seid
was?
In Elbangen, die Leute, das ist in Erinnerung. Gibt es auch so eine Bruderschaft, katholische?
Kenne ich nicht, nee.
In Elbangen.
Nie gehört, nee. Ich arbeite dort für das Bistum Rottenburg Stuttgart. Ja. Das ist ein Haus der Diözese Rottmuth-Stuppe. Passt dir das?
Ich bin angemeldet.
Ach, du kommst? Ja, ja. Super! Ja. Nur vielleicht kommt der Sascha auch?
Ich muss gucken.
Aber guck gründlich. Ja. Ich würde mich freuen. Das ist schon, du warst ja schon mal dabei.
Ja, natürlich.
Dort warst du schon.
Ja, ja, klar.
Und bring die Katja mit.
Mal sehen.
Genau. Das ist sehr schön. Freue ich mich sehr.
Schönes Leben.
Ja, wunderschön. Anders als hier, völlig anders. Aber sehr angenehm. Sehr angenehm. Wirklich auch. Gut, exzellent. Viel zu gutes Essen übrigens. Viel zu gut. Viel zu gut. Viel besser als hier. Viel zu gut. Ich bin froh, dass ich da noch einmal im Jahr bin. Auch für Vegetarier ist das so gut dort. Mit jeden Tag drei Nachspeisen. Nicht nur zwei wie hier, sondern drei. Jeden Tag drei Nachspeisen. Weißt du, was es in Elwangen gibt? Ihr kennt doch diese Nouvelle Cuisine. Das ist nicht, die machen das nicht mehr so. Das ist ja hier sehr relativ. Da gibt es nicht einen großen Pott, in dem da Quark drin ist, sondern Nouvelle Cuisine heißt, du kriegst so ein elegantes Glas und da ist die Portion schon hineingelegt, damit du schon verführt wirst in das Glas. Das ist Nouvelle Cuisine heute. Das heißt, die Portionen sind schon abgepackt und du ganz verführerisch, schön mit irgendeinem Gold und Schokolade und so, und du nimmst es dann vom Tablett. Das ist immer der Highflyer in Elwangen. Und der Koch macht dann drei verschiedene, eins bunter als das andere. Gott sei Dank nur einmal im Jahr.
Das ist ja Riesenrabadrache.
Riesenrabadrache, genau. Ja. Mir ist das viel zu fein dort, viel zu fein, aber ich bin dort ein sehr gern gesehener Referent. Und wie gesagt, mir geht es ja um die Botschaft, nicht um die Esserei. Und darum freue ich mich.
Was? Noch ein bisschen Leitkäse.
Ja, ja, ja. Gott sei Dank habe ich ja bis dahin Vorräte. Aber ich freue mich, dass du kommst. Klar. Ich freue mich riesig.
Ja, ja.
Okay, zurück. Stina, was sagst du? Aber du wirst nicht kommen können, vermutlich. Schade.
Ich habe den Dornbusch bei mir zu Hause aufgehängt.
Toll. Sieger Köhler hat einen schönen Dornbusch gemacht.
Ich habe ihn von Huck.
Von wem?
Hunziker, Max Hunziker.
Nie gehört. Ist ein Schweizer? Ein Schweizer?
Ein Schweizer.
Nie gehört.
Sehr toll, Mann.
Ja?
Mit dem Engel daneben.
Du musst mir mal über Skype ein Bild schicken.
Ja, hat er auch. Sehr schönes Bild von König David gemalt. Mhm. Auch von zwei Liebenden. Sehr schönes Bild. Einen Engel, einen großen Engel.
Ja.
Hat ein Buch herausgegeben, Hausgebete.
Ja. Du schickst mir einen kleinen Vermerk über Skype. Wir kommen zurück. Und zwar, es geht eben um den Gott. Wir hatten eben dieser Satz hier unten. Vers 8, hilf mir nochmal, wo das war. Ja, genau. Wir haben gesagt, Gott weiht, Vers 7, Susanne, Gott weiht seinen Künder immer ein. Und darum hat der Künder eine besondere Stellung Gott gegenüber. Er ist sein enger Berater, sein intimer Berater, dem er immer sagt, was er vorhat. Und darum kann der Künder, haben wir vorhin gesagt, ja auch schwere Ämter tragen, weil er weiß, er ist in engster Beziehung mit Gott. Und für Gott geht der Künder über, in Anführungszeichen, über Leichen, geht er über schwerste Gräben hinweg. Moria, Vers 8, der Löwe.
Der Löwe hat gebrüllt. Wer fürchtete sich nicht? Mein Herr hat geredet. Wer fühlte sie nicht? Lasst es über die Paläste in Ashdod hin hören, über die Paläste hin im Lande Ägypten. Sprecht, sammelt euch auf die Berge Samariens. Seht die vielen Wirren ihm inmitten, die Pressungen drinnen bei ihm.
Ist das nicht schön, das Wort Pressungen? Stina, das ist wieder typisch Buber. Die Pressungen, der Druck, den die Menschen einander ausüben. Die Pressung meinte damit das soziale Unrecht. Du presst auf die anderen. Das ist so toll von Buber übersetzt. Damit meint er den Druck. Viele sagen, der Druck, den ich ausübe. Buber sagt, da bin ich doch lange nicht befriedigt, Martina. Sondern er sagt, die Pressungen, wie wenn du, stell dir vor, du bist eine schwangere Frau, kann ich mir vorstellen, eben, dass da die Presswehen kommen. Die Presswehen, es presst alles, es tut nur so weh. Hat mir die Buber erzählt, eben wie sie...
Auch bei den Presswehen?
Aber wenn Presswehen, da musst du doch auch pressen.
Ja,
vorher ist schlimmer, aber beim Pressen. Aber pressen musst du. Was?
Mann auf Glatteis.
Ja, ja, ja. Aber wann muss die Frau.
Umgeht.
Okay, aber wann musst du. Dann nehmen wir von mir aus, wenn du auf der Toilette bist und pressen musst, dann gehen wir mal zu einer anderen körperlichen Geschichte, Claire. Du bist auf der Toilette in Zürich Innenstadt. Und du musst pressen und es kommt nicht raus. Das ist verstopft zum Beispiel. Das sind auch Presswehen. Das sind die männlichen Presswehen. Dann nennen wir das mal die männlichen Presswehen, Nico. Du musst pressen. Und das Bild finde ich wunderschön, wenn er sagt, die Pressungen, das ist typisch Buber. Das Wort gibt es nicht in der deutschen Sprache. Aber Buber sagt, es ist für mich so anschaulich, wenn du pressen musst, weil Unrecht passiert. Die Menschen pressen einander. wie die Weinpresse, nimm von mir aus die Weinpresse, in der die Trauben gepresst, zerquetscht werden. Und darum meint er diese furchtbaren Wirren und Unrecht, das Unrecht, die sozialen Skandale in der Gesellschaft, Stichwort, was heute in Deutschland mit AfD und Ausländern läuft. Moria, Sie wissen?
Sie wissen Redliches nicht mehr zu tun, verlauten von ihm die Unbild und Gewalt aufhäufen in ihren Palästen. Darum, so hat mein Herr er gesprochen, den Bedränger her rings um das Land, der zerre herunter von dir deine Trotzmacht. Geplündert werden deine Paläste.
Unbedingt die unterstreichen leer. Darum, so hat mein Gott gesprochen, Nico. Er, Adonai, den Bedränger her, er ruft die Bedränger, Mächtig. Gott ruft die Bedränger zu dir. Das heißt, Gott lädt die Feinde Israels ein, endlich Tabula Rasa mit Israels Hochmut zu machen, weil sie nicht anders parieren können. Das heißt, manchmal muss der Druck so groß werden, bis du endlich verstehst, was Gott von dir will. Du hast so schlimme Dinge getrieben, dass Gott dir etwas schickt, sei es eine Krankheit, sei es eine Macht, die dich bedrückt, damit du endlich verstehst, ich komme zu Gott zurück, denn die Not zwingt dich ja in die Knie. Verstehst du? Die Not, Martina, soll die Menschen in die Knie treiben, damit sie endlich merken, nur Gott ist unsere Hilfe. Nur Gott wird uns helfen. Und darum schickt er die Bedränger her, der zerre herunter von dir, von Nordreich, deine Trotzmacht, der soll deine Überheblichkeit stutzen. Das ist damit gemeint. Er soll deine Überheblichkeit korrigieren. Und geplündert werden deine Paläste. Paläste ist ja auch ein Irrsinn zu sein von Amos. Jeder baut sich einen Palast. Jeder kleine Minister, wie bei uns, wie in Deutschland, das finde ich auch ein Skandal. Jeder Minister braucht einen Palast. Jeder Minister für irgendwelche Kleinigkeiten braucht 10 Sekretärinnen und 5 Assistentinnen und 10 Mercedes und 3 Chevrolet. Ein Irrsinn, was in Deutschland läuft. Wozu? Wozu braucht man diesen Irrsinn? Jeder kleine Minister, in jedem Bundesland schon, ich rede gar nicht mal von Berlin, der hätte Amos auch gesagt, ihr seid ja verrückt. Wozu muss ein lächerlicher kleiner Minister für kulturelle Zusammenarbeit in Hessen oder in Rheinland-Pfalz oder im Saarland, in solchen Witzländern, Sekretärinnen und Paläste und Vorzimmerdamen, das ist doch ein Schwachsinn. Die anderen Menschen können mit dem Geld viel mehr benutzen. Das ist die Kritik von Amos. Der Verschwendungswahn, Lea, der Verschwendungswahn, wenn wir das notieren, Lea, die Verschwendungssucht, Martina, der Überheblichkeitsdrang nimmt überhand für deine neue Predigt. Die Überheblichkeit der Menschen, der Größenwahn, die Selbstdarstellungssucht, Moria, die Selbstdarstellungssucht ist so entsetzlich, dass Gott sagt, ich nehme euch diesen Wahn weg. Und wenn es nicht im Guten geht, dann wird es im Bösen gehen. Wenn es nicht im Guten geht, dann wird es im Bösen gehen, aber es wird gehen. Diese Skandale, die es damals gab, genau wie heute, Veruntreuungen. Oder wenn ihr damals denkt, erinnert euch den Palast, den dieser Mann von Limburg haben musste, ein Bischof. Das war doch ein Skandal. Ein 20 Millionen Euro soll ein Mann, der mit keiner Frau ins Bett hüpfen darf, bekommen. Damit könnte man 100.000 Ausländer reinstecken. Das war vor 6 Jahren ein Skandal, Lea, in Deutschland, Stina.
Viele sind ausgetreten.
Was? Viele sind ausgetreten. Ein solcher Skandal, ein Mann, der keine Frau berühren darf, braucht 20 Zimmer in einem Palast. Da könnte man wie viele Ausländer hineinstecken. Gott sei Dank hat man es reguliert. Aber dass sowas überhaupt in Deutschland passieren kann, das hätte Amos genauso verurteilt und Hoschea genauso angeprangert. Warum kann sowas passieren überhaupt, bevor es umgesetzt ist? Warum legt niemand den Finger drauf und sagt, sowas kriegt kein Bischof? Sowas braucht nicht einmal der König von England. Ein 20-Millionen-Palast, einfach plötzlich gebaut, noch dazu für ein Witzbistum namens Limburg. Es ist ja nicht einmal ein Erzbistum. Und da sagt Hosea, das ist eine Schande, sowas. Eine Schande gegenüber den Armen und Bedürftigen in der Gesellschaft. Sowas ist ein Skandal. Bitte, Moria. 12, wir sind Vers 12.
So hat er gesprochen. Wie der Hirt den Maul des Löwen umreißt, zwei Schenkelchen oder eine Ohrlappen, derart reißen sie frei, die Söhne Israels, die in Samaria sitzen, in der Ecke des Ruhebetts, auf damaskischer Lotterbank. Hört und bezeugt wieder Jakobs Haus, erlauten von meinem Herrn, ihm, dem umscharten Gott.
Ganz kurz, was umscharter Gottes ist. Wisst ihr, was er damit meint, Herr Huber? Das ist der Gott, Zebaoth. Richtig, das übersetzt er. Was? Der Herr der Herrscher. Huber übersetzt es immer, weil er umschart ist von seinen himmlischen Ehren. Huber sagt nicht einfach der Herr Zebaoth, weil er das Wort interpretieren will. Und er sagt, das ist der Umscharte, weil er von den himmlischen Heerscharen umscharrt wird. Das ist ja die Bedeutung von Zebaoth. Er sitzt oben auf seinem Thron und die himmlischen Heerscharen umranken ihn, umgeben ihn. Und das gibt er wieder mit umscharrt. Das ist auch ein typischer Blueberg-Terminus.
Ja, an dem Tag, da ich Israels Reden werde, zuordne ihm, ordne ich zu den Schlachtstätten von Bethel, dass die Hörner der Schlachtstadt abgehauen werden, dass sie zur Erde fallen.
Unterstreichung, darf ich bitten, wieder ein wichtiger Satz, Lea. Vers 14, ja, an dem Tag, da ich Israels Frevel werde zuordnen. Zuordnen ist auch ein typischer Buber-Begriff. Zuordnen, Lea, was verstehst du unter, da ich sie zuordnen werde? Hast du das theologische Bild, Lea, dahinter verstanden? Du Perle der Schweiz.
Ich sehe da wie eine Kausalität. Also ja. Das ist schon, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass Gott ja die Gebote gibt und wenn der Mensch sie missachtet, dann ordnet eben Gott ihm diese Frevel ja. zu.
Wunderbar, schreiben Sie auch brillant, Maß für Maß, Measure für Measure, Martina. Gott sagt uns, Nico, so wie du handelst, so kriegst du es zurück. Wenn du mies bist zu deinen Mitmenschen, wird Gott mies sein zu dir. Wenn du großzügig bist zu anderen Menschen, wird Gott großzügig mit dir sein. Das nennt man Maß für Maß. Midah keneged Midah im Hebräischen. Gott ist immer ein Spiegel deiner Haltung. Bist du ein ekelhaftes, kleinkariertes Unikum, wirst du es früher oder später zu spüren bekommen. Bist du ein Wohltäter, wird Gott dir viele Wohltaten zukommen lassen. Gott ist immer dein Widerhall. Du entscheidest aber. Und wenn du ein mieser Ausbeuter in der Gesellschaft bist, wird Gott dich irgendwann auch zur Ausbeutung zwingen oder dich in die Knie bringen. Weil du das, Jesus sagt, wer Sturm, wer, das kommt auch aus der Bibel, aus Amos, wer Wind sät, erntet Sturm. Das ist Thema, das kommt später bei Amos auch vor. Wer Wind sät, erntet Sturm. Was du gesät hast, Martina, deine Predigt floriert, was du gesät hast, kriegst du zurück. Früher oder später kriegst du es zurück. Wenn du giftig warst, wird man zu dir giftig sein. Und darum sagt eben, da ich Israels Frevelwerke, ihre bösen Taten, ihnen abbrechen werde, mit ihnen abbrechen werde einfach, kannst du auch sagen. Gott wird mit jedem Menschen, auch Christen, alle Menschen sind ja seine Kinder, er wird mit uns allen abbrechen, bei einem früher, beim anderen später. Denn das Prinzip der Welt, sagt das Judentum Thomas, besteht eben auf diesem Maß für Maß. Alles hat Resonanz, in der Esoterik nennt man das Resonanzprinzip, kennen Sie vielleicht, das Resonanzprinzip. Meine Großmutter sagte das immer früher, ohne von Esoterik etwas zu wissen, wie es in den Wald hineinruft, so hallt es hinaus. Meine Großmutter, die sagte im Essfrau. Diesen schönen Satz habe ich tief in mir gespeichert von meiner großen Mutter. Die große Mutter, Martha Rosenblatt, sagte zu mir immer als kleiner Junge, wie es in den Wald hineinruft, so hallt es hinaus. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Saat und, was du säst, wirst du ernten. Jesus sagt auch so schön, Martina, Jesus sagt auch, wenn du Datteln säst, kannst du nicht erwarten, dass Feigen kommen. Oder wenn du, was sagt er da so schön, wenn du Dornensträucher säst, beziehungsweise stacheliges Gewächs, kannst du nicht erwarten, dass die schönsten Feinden kommen. Was du säst, erntest du. Das meint ein Mensch, der in der Landwirtschaft lebt. Genau was du säst, das kommt raus. Wundere dich nicht. Sondern das, was du gesät hast, diese Frucht kommt. Und wenn du nachher sagst, ich hätte aber gerne Granatäpfel, obwohl ich hier Samen von Feinden gesät habe oder einen Setzling von Feinden, dann bist du dann schuld. Du bist schuld, in Anführungszeichen. Du hast was Falsches gesät. Du kannst nicht etwas erwarten, das du nicht gesät hast. Der liebe Gott wird das nicht für dich machen, musst du machen. Und darum eben aus Jesaja, aus Hosea kommen, wenn du Wind säst, wirst du Sturm ernten. Wenn du ein Schwein bist in Meerbusch, ein ekelhafter, perverser, geiziger Hund, wirst du es früher oder später quittiert bekommen. Das ist die Idee. Und darum eben, ich werde es ihnen zuordnen, obwohl die Kinder Israel denken, ach, der liebe Gott pennt, der wird ja nichts machen, es geht uns doch gut, wir haben doch hier, das ist gemeint mit diesem Lotterbank, wir haben beste Bettchen, beste Bänke, wir können uns Luxus leisten, jede Nacht Frauen im Bett. Luxus, goldene Ketten, Ringe, es geht uns doch gut! Aber wie, und Wilhelm Busch sagt dann, wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Nomi, Nicole, wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe, Lea. Verstehst du? Gott sagt ihnen, ich schaue noch eine kurze Zeit schaue ich noch zu. Aber dann wird abrasiert. Dann wird scharf abrasiert. Dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und das ist eben gemeint, dann ordne ich zu den Schlachtstätten von Bethel. Schreiben Sie auf, in Bethel, im Nordreich, war eine eigene Kultstätte. schreiben Sie auf in Bethel, das ist ja Nordreich, und in dann ist ganz oben, können Sie ja wieder in der Karte vorhin schauen, die wir vorhin gesehen haben, in Bethel, dann und Beersheba. Ich nenne die drei alternativen Kultstätten in der Bibel. Die müssen Sie wissen, unbedingt, als gebildete Schüler von Yuval. Bethel, dann und Beersheba, in drei Richtungen. Bethel ist in Zentralisrael, nördlich von Jerusalem, wo Abraham am Anfang war, wo Jakob mit den Engeln kennt, Bethel. Ganz oben, an der äußersten Spitze, haben Sie auf der Karte heute Morgen schon gesehen, an der Grenze zum Golan, ganz oben ist dann eine alte Grenzstadt zum Feinde, zu Syrien, und unten Beersheba im Negev. Das waren drei Kultstätten, Renate, die nicht dem jüdischen Gott, sondern eben Göttern dienten.
Und
ein goldenes Kalb war oben in Bethel, ein goldenes Kalb war in Dan.
Und in Dan war auch ein Engel von Moschee.
Ein Engel?
Ein Enkel von Moschee.
Wo war der?
Einer der drei Kultstätten war er. Das habe ich mir gerade ausgedacht.
Ja.
Und da war ich entsetzt.
Richtig, ja. Im Buch der Richter kommt das vor, Micha, der Götzenbau. Schreiben Sie auf, wie heißen die drei Kultstätten, Nico?
Dan, Bethel und
Beersheba. Das waren drei, und mit diesen rechnet Gott ab. Und die sind alle hier eingesetzt und waren schön verteilt im ganzen Israel. Und die waren natürlich im Widerspruch zu Jerusalem. Schreiben Sie auf, der große Tempel in Jerusalem, der war ja das Heiligtum. Und das Nordreich sagt, wir kapseln uns ab vom Südreich, wir wollen nicht mehr das Heiligtum in Jerusalem haben, wir bauen drei eigene Heiligtümer. Und das war der Frevel. Sie haben drei eigene Konkurrenzheiligtümer aufgebaut. Nämlich in Bethel, nördlich von Jerusalem, oben in Dan und unten in Beersheba. Und das empört Gott natürlich massiv. Mit welchem Recht baust du eine eigene Kultstätte auf? Wenn Gott doch sagt, in Jerusalem ist mein Tempel. Mit welchem Recht darfst du das machen? Das empört Gott total, weil es sich wiederum von der Quelle des lebendigen Lebens loslöst. Ja? Renate wollte was sagen.
Nein.
Stina, was sagst du?
Ich habe Schmerzen.
Ach so. Stina, willst du etwas gehen?
Nein, so ist gut.
Weißt du was, ich werde nachher meine Hände auf deinen Rücken legen und einfach hineinbeten, wenn du erlaubst.
Ja.
Okay.
Das ist doch ein anderes.
Und dass die Hörner, jetzt schreiben sie auch, jetzt geht weiter in Vers 14, dass die Hörner der Schlachtstadt abgehauen werden. Lea. Das heißt, Gott sagt ihnen, wenn ihr euch einbildet, dass Bethel bestehen wird, ich werde die Hörner abhauen. Hörner waren immer, warum wurden auf den Altären Hörner gebaut? Weißt du das, Lea? Warum sagt er, dass die Hörner der Schlachtstadt abgehauen werden? Das ist zu Erde gefallen. Warum hatten Schlachtstädte, auch die jüdischen im Tempel, warum hatten die Hörner? Hörner von Archäologen.
Ich habe gehört von dir, aber meine Memory nicht mehr.
Wer hat eine Idee? Warum haben die Altäre, auch die Koscheren, auch in Jerusalem gab es einen Altar, der Hörner hatte? Weil Hörner bei einem Tier immer Ausdruck von Höhe und Glanz sind. Kern. Ein Kern ist immer etwas, das nach oben strebt, erkläre ich gerne. Lea, für deine brillanten Agenda. Hörner bedeuten immer, Renate, bei einem Geweih eines Tieres ist immer das Horn das Schönste, das es hat. Und wenn der orientale Martina einen Hirsch sieht, einen riesigen Hirsch oder eine Antilope mit so einem riesen Geweih, das eben nach oben zeigt, das ist ja die Macht des Hirsches, dann spürt er, das hat etwas mit Strahlen zu tun. Das Wort Horn heißt im Übrigen auch Strahlen. Das ist die Strahlkraft Gottes, Nico. Ein Horn, schau dir mal im Internet an, einen Hirsch mit so einem riesen Geweih, vierstöckig. Dann ist das eben Strahlkraft. Und im Hebräischen heißt Strahlen und Hörn haben das gleiche Wort, Keren, K-E-R-E-N. Ist das gleiche Wort im Hebräischen für das Horn eines Tieres, einer Antilope, eines Hirsches und für die Strahlen Gottes und das Antlitz Mose, als er vom Berge Gottes runterkam und sein Antlitz strahlte. Deswegen hat Michelangelo ja seinem Mose die Hörner eingebaut, weil er das Wort falsch verstand, durch das Lateinische kommt. Michelangelo hat genau den Mose ja mit Hörnern gemeißelt, das weißt du.
Aber nicht nur er, ich habe gerade eine Wortfindungsstörung, die hast du bei mir gemacht.
Welche?
In der Knesset, die Bilder gemacht hat.
Chagall
hat sie auch übernommen.
Hat auch solche Hörner?
Ja. Chagall, ich glaube, der bei uns hängt im.
Der hat auch Hörner?
Ja.
Ah. Keine Strahlen?
Nein.
Aber der konnte doch Hebräisch.
Aber bei Chagall sehen sie nicht. Ja gut, es ist bei Chagall, so wie ich es in Erinnerung habe, kannst du es auch als Strahlen sehen.
Ja.
Aber es sind halt diese zwei.
Ich weiß, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe dir doch eine Karte geschenkt gestern Abend.
Ja, eben.
Ich habe dir. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht wusste. Er war brillant in dem. Ja, brillant ist zu viel. Aber er war gut im Hebräischen. Ich nehme an, das sind solche, weiß ich, Miniaturstrahlen. Denn wenn ein Mann wie Chagall sowas macht, ist das natürlich skandalös. Wenn ein Mann wie Michelangelo im 14. Jahrhundert das macht, der konnte ja kein Hebräisch, dann ist das verständlich.
Das war ja Cornea und Corona, ist da verwechselt worden.
Verwechselt worden. Weil im Lateinischen steht, sein Gesicht erstrahlt, und im Lateinischen ist das Wort für Strahlen und Gehirn sein, Hirn und das Gleiche. Aber das kommt ja aus Lateinisch, dafür kommt ja Michelangelo nichts. Aber Sie schreiben auf, die Schlachtstadt, die Hörner, heißt, ich werde Ihnen die Pracht nehmen, Thomas und Susanne. Die Pracht der Schlachtstätte, dieser falschen Schlachtstätte, wird Gott zunichte machen. Das heißt, Martina, wir können festhalten, diesen falschen Glanz, möchte, diese falsche Illusion, diese Illusion, dass die Städten in Bethel, in Dan und Beersheba, die eine Schande sind, Götzenstätten, die wird Gott zunichte machen. Das heißt, es ist ein Widerhall der Überheblichkeit der Kinder Israels. Die Kinder Israels in Norddeutsch sagten, wir haben doch alles, was wir wollen. Wir haben unsere Götzen und wir können dort tanzen und wir können dort Sakralprostitution treiben. Wir sind die freiesten Menschen der Welt. Und dann kommt genau Gott mit der Retourkutsche und sagt, ich zeige euch mal, wie frei ihr seid. Ich bin nämlich hier der Hausherr. Und wenn ihr euch einbildet, überheblich zu sein, werde ich eure Überheblichkeit zunichte machen, indem ich euch zeige, wer wirklich Hausherr ist. Das ist diese Retourkutsche und dieses Maß für Maß. Wenn du überheblich bist, kriegst du eines Tages Überheblichkeit zurück. Das sagt das Judentum aus den Geschichten immer wieder. Wenn du überheblich bist und götzendienerisch und falsch bist und Menschen ausnutzt, es kommt auf dich zurück. Unabhängig davon, wie du das Prinzip nimmst oder Resonanz oder sonst was. Die Bibel sagt, wenn du Wind säst, kriegst du deinen Sturm. Garantiert. Und da gibt es hunderte von Belege aus der Bibel. Moria.
Winterhaus. Samt Sommerhaus schlage ich, dass die Elfenbeinhäuser verschwinden, dass die vielen Häuser fehlen. Herr Lauter von ihm.
Ganz kurz, Winterhaus, hat jemand eine Idee, was Winterhaus und Sommerhaus sein kann? Wenn Sie sich die deutschen Monarchien anschauen, denken Sie an Louis XIV. Brillant, sie ist brillant. Der Absolutismus in Frankreich war so pervers, dass Louis XIV., der vor der Französischen Revolution, einen eigenen Palast hatte, das war Versailles, für die Sommerzeit, und in Paris hatte er seine Residenz für die kalte Winterzeit. So verschwenderisch leer war der Luxus der französischen Könige am Vorabend der Revolution. Versailles, das große Schloss von Versailles, das war ein Lustschloss, so nannte man das ja, Lustschloss, weil er dort seine Lust, seine freudige Lust im Sommer auslebte. Dafür wurde Paris abgehungert, konnte kaum essen, damit er so ein Versailles für so viel Gulden oder Dukaten bauen konnte. Und seine Sommerresidenz war in Paris, natürlich das große Innenschlösser von Paris. Und diese Verschwendungssucht nennt die Bibel eben hier wie in Europa. Winterhaus und Sommerhaus, weil die Grand Seigneur, diese eingebildeten Idioten, auf Kosten des Volkes wohlgemerkt, es geht ja nicht um das eigene Geld, das Volk wurde ausgepresst, damit Monsieur sowieso, die Herrschaften im Nordreich, die Könige und ihre Angestellten, Lusthäuser hatten. Die berühmten Orangeries nannte man das in Paris auch. Orangeries waren Lustgärten, Martina, wo die Orangen nur angebaut wurden, damit du lustvoll ihren Duft einatmen kannst. Grauenvoller Überheblichkeit, das sind diese Schlösser. Moria.
Diese Rede hört wahrscheinlich Kühe. Das sind besonders fette
Kühe. Richtig.
Auf dem Berg Samariens hier, die die Armen pressen.
Die Armen pressen.
Die Dürftigen.
Die Dürftigen klicken.
Die sprechen sie ihren Herren. Bring heran.
Richtig.
Was wir zu trinken haben.
Und jetzt eine Frage. Wer sind die Baschanskühe? Wer sind wirklich gemeint? Natürlich, Baschanskühe heißt, es gibt eine Region in Nordisrael, die heißt Baschan. Das ist nicht weit von Gilead. Im Norden Israel gibt es eine Region, die sehr fruchtbares Weideland hat, so wie Jezreel, nur eben im Osten. Und die hieß damals, heute heißt sie anders, heute gibt es sie auch, aber heute ist sie im Ostjordanland, gehört nicht mehr Israel. Und die heißt Baschan, die Region, eine sehr fruchtbare Region, auf der sehr viele fette Kühe waren. Wer ist aber mit diesen Baschan-Kühen gemeint? Wer kann das aus dem Kontext herausarbeiten?
Ich denke, es sind die gemeint, die sind.
Ja, aber sag's konkret. Sind das Damen oder Männer?
Ich denke, es sind die Damen.
Es sind die Damen, genau. Brillante Prüfung. Die Baschans-Kühe sind die eitlen Madame Pompadours, Lea. Das sind die eitlen, vornehmen, vollgefressenen Damen, die eben sagen, die Armen pressen wir, die Dürftigen knicken wir, Nico, die sprechen zu ihren Herren, daraus kommen wir ableiten, dass es eben die Frauen sind. Das hat Hannah wunderbar gesagt, die sprechen zu ihren Männern. Das heißt, Madame Pompadour sagt Louis Kerns, bring mir doch bitte heute mal ein gemästetes, weiß ich was, Fasan. Und irgendeine gewisse Fasane, ein gewisses Geist. Ich möchte heute bei meinem Spaß sein. Und da muss der Mann eben gehen, das ist bekannt aus der französischen Revolution, da muss der Mann nach Paris gehen, arme Menschen ausbeuten, damit Madame ihre feinen Toiletten hat und ihre feinen gedeckten Tische. Genau dieser Absolutismus, wenn Sie schreiben, findet in Ihrer Samarien im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung statt.
Das erinnert mich an Marie Antoinette.
An Marie Antoinette, genau, die habe ich auch gesucht.
Die ja gesagt haben soll, wenn das Volk kein Brot hat, dann soll es doch Kuchen essen.
Ja, ja. Und es gibt von Marie Antoinette diese, aber da wurde ja nicht umgesetzt, ne?
Die wurde sogar enthauptet.
Nein, aber Kuchen bekam sie ja gar nicht.
Ja, natürlich, nein, das war natürlich Ironie.
Die Ironie, natürlich, sie bekam es gar nicht.
Ich ja nochmal auf den Punkt.
Ja, genau. Es gibt übrigens.
Sie hatte ja auch kein Brot, sie hatte nur Kuchen.
Ah, okay. Ach, das wusste ich eben nicht, dass das die Pointe war, genau. Wunderbar. Wunderbar. Es gibt von Marie Antoinette auch eine wunderbare Stelle, die kennst du. Die kennst du, die erzähle ich dir doch immer. Marie Antoinette auf dem Höhepunkt bzw. auf dem Tiefpunkt ihrer Überheblichkeit lässt sich in der Provence, ganz Paris hat eine Not von Wasser, Wassermangel aufgrund irgendeiner, weiß ich, Dürre. Und dann sagt sie, weißt du was, Paris soll eben verhungern, soll sie ihrem Mann gesagt haben, ich möchte das aus der Provence. Was wächst in der Provence so wunderschön? Rosen. Rosen und Lavendel. Heute noch in der Provence, im Süden von Frankreich, werden die besten Rosen und die besten Lavendel angebaut für die teuren Parfums von Chanel und Dior. Es sollte eine wunderschöne Stätte, gibt es ja viele Bilder, wo Lavendel und Rosen wachsen. Und sie sagt, ich möchte auf dem Höhepunkt der Trockenphase, ich möchte jeden Morgen ein Bad in Rosenwasser nehmen. Ich möchte jeden Morgen, halb Paris verhungert, und sie sagt, man gehe nach Frankreich, nach Ile-de-Provence um, hole irgendwelche Essenzen, hole auch die letzten Wasserreserven von Paris, die noch haben. Ich brauche mein Bad in Rosenwasser und Lavendelwasser. Und damals wisst ihr, was das heißt, so eine Tonne, so einen Zuber voll zu füllen. Das sind ja riesige Bäder, die König von Frankreich hatten. Und das war die absolute Spitze für die Revolution in Paris. Weil man sagte, eben dem Brot, das ertragen wir nicht mehr. Marie Antoinette, halb Paris verhungert und verdurstet noch. Verhungert und verdurstet in der Dürre. Und Marie Antoinette möchte ein Bad in Rosendüften nehmen. Und das jeden Morgen. Und das war der absolute Überläufer, das Fasten lief über, das Bad lief über, um die französische Revolution zu beginnen. Weil die Überheblichkeit, genau unsere Überheblichkeit, dieser fetten Baschan-Kühe, er benutzt hier so eine ganz derbe Sprache, voller Spott, vollgefressene Damen, die nichts im Kopf haben außer Lust und Überheblichkeit, die werden zahlen. Kommt uns doch bekannt vor in der europäischen Geschichte. Darum habe ich denn mit dir zusammen eben den Blick auf Marie Antoinette und Pompadour und die anderen geworfen. Moria?
Jetzt kommt etwas, was auch neu ist für mich. Mein Herr, er hat geschworen bei seiner Heiligkeit.
Wenn Sie das unterstreichen, ganz wichtig, Stina. Mein Herr hat geschworen bei seiner Heiligkeit. Das ist nämlich typisch orientalisch. Ja. Lea, man kann sich natürlich fragen, warum hat Gott es überhaupt nötig, bei seiner Heiligkeit zu schwören? Wer hat da eine Idee? Wer hat, ich schaue gerade auf die Uhr, damit wir nicht überziehen, wie viel wir jetzt? Halb acht, noch eine Stunde.
Ja. Genau.
Ist es jetzt halb neun?
Halb neun.
Eine Stunde noch, eine Stunde, ja, wie morgen, genau. Ja. Sie hat eine hebräische Uhr, wie schön. Ja, ja. Habe ich dir auch meine Frau auch geschenkt. Wunderschön. Ich will noch mal fragen, warum muss Gott bei seiner Heiligkeit schwören? Wer hat da eine Idee, Moria? Warum hat Gott es nötig, versucht, die Intensität zu spüren? Warum muss Gott sagen, Thomas, bei meiner Heiligkeit hat Gott geschworen? Es reicht doch, wenn Gott spricht, muss denn Gott schwören? Steht er vor Gericht? Nico, was denkst du? Hilf ihm, Thomas.
Das hat mit dem Gegenüber zu tun. Menschen und Gott sind gegenüber. Und die Heiligkeit Gottes offenbart sich für den Menschen, der diese Heiligkeit
brillant
und wahrnimmt.
Brillant. Wenn Sie bitte notieren, Lea, brillant. Gott nimmt uns dermaßen ernst, dass er bereit ist, in der Sprache von uns Menschen seine tiefste Kedusha, seine Heiligkeit, uns zu präsentieren. Ich wiederhole. Gott, weil er uns ernst nimmt, Leute, ich schenke euch Perlen über Perlen, weil Gott uns Juden, aber auch uns Menschen, es betrifft alle gläubigen Menschen, weil Gott uns so ernst nimmt in unserer Einmaligkeit und in unserem Geschaffensein und seinem Ebenbild, ist er bereit, einen Schwur zu leisten im Namen seiner großen Einzigartigkeit und Heiligkeit. Damit ist ausgedrückt für orientalische Ohren, Susanne, ich habe die Menschheit so lieb, auch die Juden, dass ich bereit bin, alles zu tun, damit diese wieder in ihre Heiligkeit zurückkommen. Ich wiederhole, ganz tiefer Punkt für dich. Und morgen Katja erzählen. Mhm. Gott ist so groß zu uns, deine Predigt wird funkeln. Martina, Gott ist so groß zu uns, so einzigartig heilig, dass er uns im Namen der Heiligkeit, aus der wir ja rausgefallen sind durch unsere Sünde, durch unsere schweren Sünden, zurückholen will in seine Heiligkeit, damit wir wieder hineinkommen in eine Heiligkeit, die wir verloren haben. Das heißt, daran erkennst du, Nico, Gott hat so eine Liebe für uns Menschen, auch wenn wir verdorben sind und wenn wir pervers sind und wenn wir herumhuren und verhurt sind und wenn wir Menschen missbrauchen und Geld ausnutzen, die Barschankühe. Dennoch gibt uns Gott nie auf, Susanne. Gott zeigt durch diesen Satz in Vers 2, er wird uns nie aufgeben. Auch wenn wir noch so unten ankommen und natürlich die Daumenpresse angehoben, angeschoben, angezogen werden muss. Gott wird dich nie aufgeben, Susanne. Er wird dich so lange in die Mangel nehmen, Mangel, wie ein Mangel beim Bügeln, bis du verstehst, dass du dich verirrt hast und dass du zurückkehren musst. Das ist die Idee des Schwurs bei seiner Heiligkeit. Moria, noch ein paar Sätze, bevor wir hier einen Sprung machen.
Ja, voll an. Über euch kommen Tage, da hebt man hervor euch an Angeln, euren Nachblieb an Fischerhaken. Durch die Breschen müsst ihr hinaus, jeglich vor sich hin. Ihr werdet nach dem Bannort geworfen, erlauten von ihm.
Bannort ist natürlich Assyrien. Ihr werdet verbannt werden. Das ist damit gemeint. Das Bannort ist Assyrien. Das ist ja das, was ich euch vorher sagte, wenn ihr das noch dazu schreibt, 722 vor. Susanne 722 vor, er steht ja kurz vor 722 vor, wird Israel eben verbannt werden. Und Bannort ist das Exil, ist das assyrische Exil. 722, Thomas, gehen die Kinder Israels, das Nordreich, nicht das Südreich, nicht verwechseln, geht das Nordreich ins assyrische Exil. Salmanasser ist ein großer assyrischer König, der ganz Israel rausholen wird aus Israel, was Gott ihnen ja angekündigt hat. Und Hosea, Ormus versucht ja noch das Letzte abzuwenden, aber die sind alle so verblendet, die hören nicht mehr auf Gott und auf den Propheten. Und darum wird dieser Banner, darum wird die Verbannung kommen. Gott sagt, ich spiele nicht mit euch. Und wenn ihr es nicht ernst nehmt, dann werdet ihr es spätestens, wenn es passiert, ernst nehmen. Denn dann bleibt euch nämlich keine andere Wahl mehr. Das sind ganz klare Worte, die ein Prophet aussprechen muss, einer wie. Aber er will sie immer noch warnen. Erlauben ist es von niemals. Gott spricht, glaubt es doch endlich. In der letzten Hoffnung leer, dass sie es doch noch verstehen und das Kurs, den Kurs, das Rad, wie sagt man da, das Steuer umwerfen, um doch noch etwas zu retten. Aber die Hoffnung ist immer noch da. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, weil das Volk eben, Stichwort Barschankühe, nur noch an Fressen, Saufen und Huren denkt. Alle sind so überheblich. Moria, noch ein Satz.
Kommt nur nach Bethel und frevelt. Nach dem Ringwald mehrt da den Frevel. Bringt morgens drauf eure Schlachtmäler da, zum Tagestritt eure Zehnten. Von Gesäuertem lasst Dankopfer rauchen, ruft Willigungen aus, lasst es hören. Ihr liebt es ja solcherweise, Söhne Israels, erlauten
bis
von meinem Herrn.
Wer hat verstanden, welches stilistische Mittel, scharfe stilistische Mittel, Hosea hier benutzt, um die Kinder Israels wach zu rütteln? Wer hat das verstanden? Ich lese es nochmal vor. Spott. Genau. Worüber erklärst du uns? Wo ist hier scharfer Spott? Deborah ist eine perfekte Germanistin.
Es ist ein süßer Spott, weil er sagt, sie sollen nach Bethel kommen. Und Bethel ist ja die Kultstätte, die nicht koschere Kultstätte. Und wenn er sagt, dort lasst Dankopfer rauchen und ruft Willigungen aus und sowas, dann ist es ja genau der falsche Platz, an dem es ja gar nicht geht. Und das ist reiner Spott, das heißt, wenn ihr das tut und wenn ihr das wollt, das macht ihr ja auch gerne.
Richtig.
Mehrt ihr damit ja nur eure Untat.
Genau. Das heißt, hier sind wir an einem Mittel, das der Prophet immer wieder leer anwendet, nämlich Spott, wenn ich spüre, dass der andere überhaupt keine Einsicht hat. Wenn der andere keine Einsicht hat, weißt du, meine Mutter hat das früher benutzt in der Erziehung mir gegenüber, das kennt ihr doch auch. Sagen wir mal er, der Bär.
Mach nur so weiter.
Brillant! Du wirst sehen, was dabei rauskommt, Lea. Genau das ist es. Sag mal, ich bin der Vater von Thomas. Und Thomas hascht und hurt und verpasst sein Geld. Und ich habe es ihm 1000 Mal gesagt, Thomas, als dein Vater, hör auf mit deinen Mädchengeschichten, ständig deine Affären und ständig dieses rausgeworfene Geld. Und wenn ich merke, es stößt auf taube Ohren, dann kann ich Spott machen und sagen, weißt du was, Thomas, mach nur weiter so. Geh wieder jede Nacht mit einer Frau ins Bett. Geh wieder in die Schickeria von Dresden. Schmeiß das Geld zum Fenster raus. Viel Spaß dabei. Du wirst noch deinen großen Genuss davon haben. Das ist Spott, das ist Sarkasmus.
Ihr liebt es ja
solcherweise. Das macht dir doch Spaß. Das hat mir immer wehgetan. Das tut ja weh. Wenn ich sage, weißt du was, mach es ja, das ist ja die Ironie. Scharfe Ironie. Mach weiter so. Ich meine doch das Gegenteil dessen. Ironie ist ja, ich sage etwas, wovon ich ja das Gegenteil meine. Und das ist viel verletzender, als wenn ich ihm sage, wenn ich mich immer nur echauffiere, weil ich merke, er hört ja eh nicht zu. Und wenn ich merke, dass ich einen letzten scharfen Wort stehen noch sagen will, dann mache ich Ironie. Ich sage etwas, was ich so nicht meine. Und das ist verletzend. Das ist sehr verletzend. Und ich merke, dass Ironie auch meins geworden ist, weil ich eben von dem Propheten Israels gelernt habe. Ich habe gelernt. Wenn ich jemand wirklich verletzen will, dann mache ich das, weil ich mich auch nicht aussetze mit dem Vorwurf, du hast jemanden beleidigt. Dann bin ich einfach nur ganz scharf ironisch. Ich gebe ein Beispiel, sagen wir mal nochmal bei meinem Freund Thomas. Sagen wir mal, Thomas sagt, Thomas macht mir Vorwürfe, ich könne nicht gut Hebräisch. Ich bringe mal ein Beispiel. Sagen wir mal, Thomas macht mir Vorwürfe, ich könne nicht gut Hebräisch. Ich mache ein Beispiel. Und wenn ich merke, anstatt ihm zu sagen, Thomas, du Lump, anstatt mich zu echauffieren, was mich ja nur Energie kostet, mache ich daraus eine scharfe Ironie, eine scharfe Umkehrhandlung. Ich sage, Thomas, du bist doch ein perfekter Professor für hebräische Sprache. Du hast doch neulich einen Preis in Israel bekommen. Zeig uns doch mal, wie gut dein Hebräisch ist. Ich weiß, dass du in 3 Sekunden die Bibel übersetzen kannst. Und du kannst vor dem Präsidenten Israels brillieren. Es ist doch für dich eine Leichtigkeit, jetzt mal spontan eine Rede auf Hebräisch zu halten. Merkt ihr? Das ist viel verletzender, als wenn ich mich hier echauffiere und mich empöre. Wenn ich mich wirklich rächen will an ihm, in Anführungszeichen, bin ich ironisch, weil das viel schärfer ist. Damit stelle ich ihn bloß und bin dennoch nicht ausgesetzt der Kritik, du hast ihn beleidigt, weil ich ja sagen kann, was wollen Sie? Das sind die 2 Ebenen, auf denen der Mensch der Ironie arbeitet. Auf einer Ebene mache ich ihn zur Sau und verspotte ihn und kann ihn nicht ausstehen, aber auf der äußeren Ebene bin ich völlig glatt, weil niemand mir sagen kann, ich hätte ihn beleidigt. Im Gegenteil, ich ehre ihn doch. Dass das Ganze nur ein schmutziger Trick ist, liegt ja auf der Hand. Aber das ist eben die Größe der Ironie, das liebe ich auch. Zunehmend erlaube ich mir, Menschen zu ironisieren. Wenn ich Menschen verletze, bin ich hochironisch. Weil das viel schärfer und viel tiefer in die Wunde geht, als nur so ein Riesengeschrei. Und das macht der Prophet, wenn Sie es notieren, euch hin. Das macht der Prophet. Mach weiter so. Thomas, mach ruhig weiter so. Du wirst schauen, wie glücklich du am Ende bist. Das ist pure Ironie. Purer Sarkasmus. Wir wissen doch alle, dass er unglücklich ist, Israel. Aber das ist typisch ein stilistisches Mittel beim Propheten. Jetzt wollte ich noch einen Sprung machen. Können wir noch, ihr seid doch noch ein bisschen. Bis 9:30 ist es okay, wenn ich mache? Oder ich schaffe es nicht mehr?
Bis 9:30,
Entschuldigung. Dann ist es noch okay für euch oder wird es nicht gehen? Ihr wisst ja, wir haben nur noch morgen. Ich würde so gerne euch noch ein paar Perlen geben. Will jemand das Fenster aufmachen? Stina, braucht ihr Luft? Dann machen wir kurz. Oder wollt ihr 5 Minuten? Ach, da kommen die 4 Viecher, okay. Braucht ihr im Moment eine Pipi-Pause, nennt man das immer? Oder wollt ihr im Moment rausgehen? Aber ich habe noch einen großen Glanzpunkt heute Abend. Können wir es weitermachen? Okay, Nummer 5. Wir sind bei Kapitel Nummer 5, einfach umblättern. Was?
Wenn du um 9:30 bist.
Ja, ich versuche jetzt so schnell wie möglich. Es möchte uns vorlesen Norbert Zephania. Norbert Zephania, Kapitel 5, umblättern. Bitte umblättern. Bitte umblättern. Es liest uns vor eine ganz große Rede von immer noch Amos, im Gegensatz zu Hoshea. Wir haben eine deutliche Halte fest, Amos ist sehr scharf. Sehr scharf. Hosea ist weich. Immer, Hosea hat man gesagt, ist Erlösung. Er hat mehr das Erlösungsthema im Vordergrund. Und Amos, noch einmal zur Wiederholung, Moria, Amos ist gnadenlos hart. Ihr habt rumgehurt. Das Hurenthema kommt bei Amos vor. Bei Hosea noch stärker, aber weil es mit der Liebe in Verbindung steht. Aber Amos ist noch viel kritischer, schärfer, verurteilender. Nochmal, Amos ist viel kritischer, verurteilender. Und bei Hosea ist es die Ambivalenz von Unzucht als Ausdruck von verwirrter und verirrter Liebe akzentuiert, weil Gott die Liebe ist. Hosea bringt mehr die Liebe in den Vordergrund. Die Liebe, die am Ende der Tage siegen wird über das Böse. Und zum Thema Amos gibt es eine ganz große Rede Nummer 5, in der uns Gott auch etwas zeigt. Da ist es nicht so zärtlich wie bei Hosea. So nicht. Ich liebe euch und ich werde euch heiraten. Das, was wir vorhin hatten. Aber auch ein Wort, das Gottes Intensität zum Ausdruck bringt, nämlich, was ich euch vorhin schon gesagt habe, Dirshuni v'chayu, sucht nach mir und lebt, was ich euch heute schon gesagt habe. Und das wollte ich euch noch geben. Das ist der große Satz, weltberühmt, suche mich und lebe, was wir auch besprechen werden. Wer Gott sucht, hat das Leben gefunden. Wer Gott nicht sucht, hat das Leben verloren.
Aber das ist doch auch viel stärker daran, was ja vorhin mit den Barschanklügen war, diese Sozialkritik.
Richtig.
Wie die Reichen, die
Armen. Einverstanden, können Sie auch notieren. Amos ist sehr sozialkritisch, prangert an im Rahmen seiner Schärfe, seines Amos, seines Belastetseins, legt er den Finger auf die Wunde.
Sehr viel Ungerechtigkeit, dass falsche Gewichte benutzt werden.
Genau.
Dass,
gestohlen, gehurt, ja, weiß ich eben. Die Reichen, die Betten, die Reichen nehmen sich die Betten und die Ringe, oder Marie Antoinette eben und Louis XIV. Reiche kleine Schicht oben und die Masse muss aushungern, genau wie Paris vor der Revolution. Und Hosea ist mehr kultverachtend, er lehnt den Kult ab, er verurteilt eben die Prostitution. Ihr könnt schreiben, Hosea ist kultkritisch, primär kultkritisch, und Amos ist mehr sozialkritisch, mehr gesellschaftskritisch, können Sie auch schreiben. Ich wiederhole, Stina, Amos ist mehr gesellschaftskritisch, Mechthild, mehr gesellschaftskritisch, und Hosea ist im Fokus mehr kultkritisch. Darum die Idee mit der Prostitution. Ihr habt euch falschen Göttern vermählt, ihr prostituiert, ihr verkauft euch an die anderen Götter, anstatt mich, die Quelle des lebendigen Lebens, zu suchen.
Amos ist
gesellschaftskritisch. Ja. Gesellschaftskritisch, die Missstände in der Gesellschaft, die Baschan-Kühe, das Geld, die wenigen Millionäre, die das Blut aussaugen, der armen Leute, das ist er bei Amos, Hans-Dieter. Und der Hosea ist mehr kultkritisch, der Kult, der Missbrauch der Liebe Gottes, um Götter zu lieben, die keine Götter sind, sondern Schmutz sind, das ist eher der Fokus von Hosea. Ja. Hans-Dieter, weißt du, dass ich mich so freue, wenn du in 2 Wochen kommst?
Freut mich auch.
Riesig. Aber du versuchst mit Katja zu sprechen.
Natürlich, habe ich jetzt schon.
Alles klar. Wunderbar. Hosea, nein, richtig. Amos können Sie auch aufschreiben. Sehr schön, Moria. Schreiben Sie auf, wenn wir stilistisch arbeiten, ist Amos eher sarkastisch und ironisch. Wunderbar, Moria. Schreiben Sie auf, Martina. Amos ist eher ein Ironiker und Satiriker. Nicht Satire, wie heißt das andere? Sarkast. Ein Sarkast und ein Ironiker. Ein Sarkast und ein Ironiker. Voller Schärfe und Verletzung, was ich eben sagte, ist ja auch zu. Mach ruhig weiter so. Mach ruhig weiter, wir sehen, wie weit du kommst. Und Hosea ist nüchtern und direkt. Nüchtern, sachlich. Viel nüchtern und sachlich. Dafür eben auch liebevoller natürlich. Hosea ist viel, könnt ihr auch aufschauen, Hosea ist viel weicher und liebevoller. Er bringt immer wieder dieses Thema mit der Liebe. Amos ist viel zu scharf dafür. Amos ist scharf, ironisch, sarkastisch. Hosea ist eher milde, versöhnlich. Immer wieder milde und versöhnlich. Machen wir morgen für auch noch ein Finale dazu. Einverstanden? Okay, milde, versöhnlich. Ironiker und Ironiker bzw. Sarkast, ein Sarkast ist Amos, voller Spitzen. Spitzen, die so richtig Nadeln, die so wehtun. Und Hosea ist nüchtern, sachlich und sehr kritisch. Kritisch, sachlich, objektiv. Keine Nadelstiche, objektiv Kritik. Und eher liebevoll. Bei ihm geht es eher um die Liebe. Können Sie auch aufschreiben als Unterschied. Amos geht es mehr um die Strenge Gottes, wenn wir das notieren. Amos geht es um die Strenge Gottes. Und Hosea geht es mehr um die unendliche Liebe Gottes, die hinter dem Bösen steht. Ich wiederhole. Amos, Stina, geht es mehr um den strengen Gott, der auch eine strenge Seite hat. Gott ist auch streng. Jeder Mensch ist ja auch streng mal. Du bist auch manchmal streng zu deinem Mann und umgekehrt. Ich hoffe doch. Es geht um die Strenge Gottes. Amos geht es um die Strenge Gottes. Martina. Und Hosea geht es um die Weichheit und die unendliche Liebe Gottes. Die endlose Liebe Gottes. Die hinter jedem Strengen steht. Und darum auch, ich werde dich ehelichen und ich werde dich heiraten. Und ich werde dich in Endzeiten immer zu mir zurückführen und wir werden wieder ein Paar werden. Das benutzt Amos nicht, das ist typisch für Hosea. Hosea. Okay, jetzt liest uns Zephania 5,1 vor. Auf Seite 5 von 11, einfach umblättern.
Ansage des Verderbens. Höre diese Rede, die ich über euch anhebe als Klage, Haus Israel. Gefallen ist, steht nicht wieder auf, die Maid Israels.
Sehr schön.
Ist hingestoßen auf ihren Boden. Und da ist keiner, der sie erstehen lässt. Denn so hat mein Herr, er gesprochen, die Stadt mit 1000 ausgerückt. 100 lässt sie als Rest. Und die Stadt, die mit 100 ausrückt, 10 lässt sie als Rest, dem Hause Israels. Ja, denn so hat mein Herr, er gesprochen.
Jetzt kommt der große Satz, Martina und Schina.
Zum Hause Israel suchet mich und ihr dürft leben.
Ganz wichtig, Schina, und für unsere Arbeit. Nico, suchet mich und ihr werdet leben. Ein ganz, ganz großer Satz, Renate. Wenn du Gott suchst, wirst du leben. Und im Hebräischen sind das nur zwei Worte. Dirshuni vechiyu. Dirshuni vechiyu. Sucht mich und ihr werdet leben. Schreibt sogar auf, ich möchte das hier korrigieren. Nicht ihr dürft leben, ihr werdet leben. Ich bin hier dafür, den Huber zu korrigieren. Das erlaube ich mir als sein großer Schüler. Nicht suchet mich und ihr dürft leben. Ich erlaube mir nach 50 Jahren nach dieser Übersetzung eine noch bessere Übersetzung anzufertigen. Suchet mich und ihr werdet leben. Notierst du bitte. Schreib's ins Heft. Susanne. Suchet mich und ihr werdet leben. Wenn du Gott suchst mit allen Fasern deines Herzens, wirst du ihn finden. Das ist ein alter Topos in der Bibel. Auch in den 5 Büchern Mose kommt das vor. Denn wenn du dein Herz mit ganzem Herzen suchst, wirst du ihn finden. Und Amos ist der berühmte Prophet, der das wieder aufgreift. Wenn du Gott suchst und endlich diesen Schwachsinn loslässt, wirst du leben. Das heißt, damit will Lea Gott sagen, Götzendienst ist Selbstmord, wenn sie das aufschreiben. Götzendienst ist Selbstmord. Wenn du in den Götzendienst gehst, bringst du deine Seele um, weil deine Seele diesen Wahn nicht sucht, sondern deine Seele mit dem lebendigen Gott. Den lebendigen Gott. Und Götzendienst ist tot und leblos.
Das ist mein Herz fängt nur vor, dein Herz soll mein Antlitz suchen. Nicht, das ist
Da gibt es vielen Widerhall dazu, Renate, in der Bibel. Sucht mich und ich bin euer Widerhall und ich liebe euch und kommt zu mir. Aber Amos bringt das so auf ganz pointierte Weise. Sucht mich! Nicht, wenn ihr mich sucht, wie bei den Propheten, sondern sucht mich, Renate! Als Imperativ, als Befehl, Stina! Sucht mich! Ein Appell! Wach auf aus deiner Illusion und bet nicht den Bethel-Kälber an! Das ist doch Götzendienst! Such den lebendigen Gott, der dich geschaffen hat und zum Leben berufen hat. Das ist Amos. Das ist Amos. Und das ruft er in unsere Zeit genauso rein. Das werden wir beide Montagabend besprechen. Er ruft das in unsere Zeit auch rein. Hör auf mit Illusionen, dich abzugeben. Vertrau dem lebendigen Gott und du wirst leben. Das ist Amos. Das ist die Heilige Schrift. Das Heilige Wort.
Wird sogar nochmal im Vers 6
wieder. Es geht da runter, darum möchte ich das weitermachen. Mach weiter unten. Betet,
sucht, nimmer.
Nein, Bethel, Entschuldigung. Ach so, Bethel, Entschuldigung, ich habe das verwechselt.
Ja,
Bethel.
Das ist dann Bethel, ne?
Bethel, das Kult.
Bethel, sucht nimmer auf. Kommt nach dem Ringwall nicht. Zieht nicht nach Beersheba. Denn der Ringwall ringsgewalzt wird er abgewalzt. Und Bethel, das Gotteshaus, wird zur Arkstätte.
Ist das nicht ein Wahnsinnssatz, Lea? Merkt ihr, sucht nicht mehr Bethel, jetzt kommt er nämlich zum Punkt, Stina. Hört auf, nach Bethel zu gehen. Hör auf, ins Bordell zu gehen, sozusagen. Hör auf mit diesem Götzendienst, liebe Stina. Geht nicht nach Bethel, jetzt wird er ganz direkt, jetzt wird er ganz deutlich, voller Kritik. Hört auf damit. Und kommt nicht nach dem Ringwall. Ringwall ist auch eine besondere Stätte, die manche vermuten, dass es dann war. Man weiß nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit es dann war. Aber Ringwall ist ja immer ein Wall um eine Kultstätte herum. Das heißt, man vermutet, dass es eine bestimmte Stadt war, die umwallt war wie ein Ring als Schutz vor diesem Götzendienstrum. Man weiß nicht mehr, welches es war, aber es war eines der weniger wichtigen lokalen Heiligtümer, die umwallt war wie ein Ring, Schutzwall. Und er sagt, geht nicht mehr dorthin und zieht nicht nach Beersheba. Hört auf mit diesem Wahnsinn. Geht nicht mehr ins Bordell. Geht nicht mehr zu den Göttern. Denn der Ringwall rings gewalzt wird, der abgewalzt. Das heißt, es wird eine Zeit kommen, da hängt sich das Ganze ab, das Ganze wird abgetragen. Hör auf mit dem Unsinn, sagt er. Was betet ihr Steine an? Ich räume die Steine ab. Was bleibt dann übrig von diesem Götzen? Null bleibt übrig. Wacht endlich auf, sagt er, Martina. Das ist doch ein Irrsinn. Als würde jemand Stonehenge in England anbeten. Der Gott kann doch einen Sturm bringen, sind doch die Mauern eingerissen und die Steine. Du sollst aufwachen, sagt der Gott Israels. Wacht auf aus dieser Illusion, dass tote Steine und tote Metallplatten euch retten werden. Wie kann man so blöd sein, sagt er. Und betet das Gotteshaus, merken Sie die Ironie, die da steht. Haben Sie gesehen, die Gänsefüße. Das Gotteshaus wird zur Arkstätte. Das ist das, was ihr und Martina euch als Gotteshaus versprochen habt. Wird zu einem Haufen von Schmutz und Bosheit. Es wird nämlich einbrechen und null wird übrig bleiben. Das ist auch Ironie. Das, was ihr Gotteshaus nanntet, das ist ein Haufen Dreck, ein Haufen Schmutz. Das ist auch scharfe Ironie. Das, was ihr angebetet habt, ist nichts weiter als Kot und Kehricht. Kot und Kehricht. Angekommen, Nico? Okay, noch gerade ein bisschen weiter, meine Mutter Stefania.
Suchet ihn. Und ihr dürft leben.
Zum zweiten Mal, Lea.
Sonst gerät er wie Feuer ans Haus Josef. Das frisst und da ist keiner, der löscht für Beben.
Merken Sie, und da ist nämlich sonst gerät er wie Feuer. Da ist wieder Gott und sein feuriges Element. Immer wieder das alte Thema. Schreiben Sie es auf, sucht ihn und ihr dürft leben. Sonst gerät er Gott, er ist gemeint Gott, was Deborah heute erklärt hat, er deswegen klein, weil es die Fortsetzung von groß er ist. Er wird zum Feuer und frisst das Haus Josef. Josef steht fürs Nordreich, weil Josef der Vater von Menasse und Ephraim ist. Und das frisst, das Feuer frisst und da ist keiner, der löscht für Bethel. Gott sagt, wenn du Gott nicht suchst, wird ein Feuer kommen. Gott ist feurig, brennender Bornbusch. Gott ist ein Feuer und frisst alles auf, es bleibt nichts übrig. Und darum geht in euch leer und hört auf, die Götzen anzubeten. Hört auf mit diesem Unsinn. Denn Gott wird alles auffressen. Hört auf damit. So, jetzt will ich aber euch, die Lea gehen schon so oft, das heißt, Lea sagt, ich kann nicht mehr in ihrer Schweizer Sprache. Jetzt will ich nur, wir machen einen Sprung ganz kurz. Hier, geh mal kurz zu 11. Darum 11, Vers 11, auf der gleichen Seite.
Darum, weil ihr den Armen zertrampelt, Zinslast an Getreide ihm abnehmt, Quaderhäuser möget ihr bauen, Ziegeln aber sollt ihr nicht darin oder nicht drin. Mögt köstliche Rebhänge pflanzen, ihren Wein aber sollt ihr nicht trinken.
Schreibt auf wieder die Gesellschaftskritik, die wir gesagt haben. Typisch für Amos, Martina, Gesellschaftskritik, weil ihr den Armen zertrampelt, die wird sehr deutlich beschrieben. Den Armen zertrampelt, das ist ein sehr deftiger Ausdruck. Wie, als würdet ihr Blumen zertrampeln. Weil ihr die Armen zertrampelt, Renate. Zinslast an Getreide. Ihr belastet sein Getreide mit Zinsen. Ihr habt ihm, weiß ich, Getreide gestundet oder Getreide verkauft. Der muss dafür Zinsen bezahlen, weil er es nicht sofort bezahlen kann, weil ihr die Frist eben stundet. Ihr nutzt die Menschen aus, sagt er. Es wird hier beim schärfsten Namen angeprangert. Oder Zinsen und so weiter. Quadernhäuser möget ihr bauen, aber siedeln sollt ihr nicht darin. Ihr baut euch die feinsten Paläste auf Kosten der armen Bevölkerung, Sascha. Aber ich werde dafür sorgen, dass ihr nicht drin wohnen werdet, weil ich die Häuser kaputt schlagen werde. Wie damals in Paris. Die Armen werden ausgebeutet, die Dreckarbeit zu leisten. Und wer soll drin wohnen mit gefärbten Haaren, gefärbten Fingern und Eleganz? Die reiche Haute Volée. Und die wird dort gar nicht reinkommen. Die Haute Volée wird kaputt gehen. Genau, was wir heute auch gehört. Auf Kosten der armen Menschen, der Ausbeutung der armen Menschen, sich Luxus erschaffen. Und da sagt Gott, das kommt nicht in Frage. Vergiss das. Dann, Moment, wir machen jetzt noch einen Sprung. Und, genau, nochmal unten zu Vers 14. Suchet das Gute, ich will es kurz vorlesen. Suchet das Gute, zum dritten Mal suchen. Hier steht Gute. Schreiben Sie auf, ganz wichtig. Lea de Goldstein, ganz, ganz wichtig, du Große. Suchet das Gute, Thomas. Nimmer das Böse, damit ihr leben bleibt, zum dritten Mal. Nico, und er, der umscharte Gott, derart sah, sei mit euch, wie ihr zu sprechen pflegt. Ich will doch bei euch sein, wie ihr immer gehofft habt. Ich will, das ist so ein tiefes Wort. Sucht das Gute, lasst das Böse los, Stina, damit ihr am Leben bleibt. Und er, der Gott, der Zebaoth, derart sei bei euch. Ich will doch bei euch sein. Gebt mir doch die Möglichkeit, euer Gott zu sein, indem ihr den Dreck rausschmeißt. Und wie ihr zu sprechen pflegt, wie ihr immer gehofft habt, ich will ja bei euch sein. Das habt ihr doch euch immer gewünscht. Warum lasst ihr das nicht zu? Und dann hasset das Böse, 15 Gold, reines Gold zusammen. Hasst das Böse, liebe das Gute, das Recht setzet im Tor ein. Gunst schenkt dann vielleicht er, der umscharte Gott, dem Überreste Josefs. Josef steht fürs Nordreich. Immer wieder, hasst das Böse, tu das Gute. Wir haben die Hoffnung, sagte Hosea. Es kann sein, dass Gott, wenn ihr das in letzter Minute macht, umschwenkt von dem Bösen, das er geplant hat. Das ist genau, was wir heute sagten, auch Deborah betont hat, die Gesellschaftskritik. Wenn ihr euch ändert, wird Gott zu euch zurückkommen. Ändert ihr euch nicht, wird sich Gott auch nicht euch zuwenden. Jetzt noch ein Schluss, 16.
Darum hat so er gesprochen, der umscharte Gott, mein Herr. Auf allen Plätzen ist ein Jammern. Auf allen Gassen sprechen sie, ach, ach, man ruft den Bauern zum Trauer und Jammer, zu dem Leitspruchkundigen hin. Auf allen Rebhängen ist ein Jammern. Wenn ich dir inne durchziehe, hat er gesprochen, weh, die sie sehnen nach seinem Tag. Was doch soll euch sein Tag? Der ist Finsternis und nicht Licht. Wenn jemand flieht vor dem Löwen und da betrifft ihn der Bär Und kommt er nun nach Haus, lehnt seinen Arm an die Wand, beißt ihn die Schlange.
Noch ein Stück.
Ist nicht eben Finsternis sein Tag und nicht Licht, dunkel und hat nicht einen Strahl, euer Fest Reigen hasse, verschmäht.
Ganz hart.
Eure Einschließung mag ich nicht riechen.
Ja, jetzt erkläre ich kurz den Satz. Gott sagt hier, ich will nicht mehr eure Festlichkeit, was wir vorhin schon hatten, die Mondfeiertage und die großen Wallfahrtsfeste. Ich verschmähe, ich hasse eure Theater und eure Einschließungen. Warte mal, da will ich mal ganz kurz schauen, was er mit Einschließungen meint. Da muss ich selbst mal schauen, welches hebräische Wort dahinter steckt. Ah, okay. Ich habe Azroteichem. Ja, das hat er nicht so schön übersetzt. Wisst ihr, was er meint mit Einschließungen? Das ist wirklich blöd. Hast du eine Idee? Nee,
aber ich denke, das muss ein Schlachtopfer sein. Ich kann es ja riechen.
Im Hebräischen meint er mit Azroteichem Versammlung, in dem man sich einschließt in einen großen Saal oder ein großes Fest. Das hat er nicht. Ich weiß nicht, welches Bild er da hatte. Aber im Hebräischen heißt es Azroteichem. Es gab hier ein Fest, Shmini Atzeret. Atzeret heißt im Hebräischen eine Volksversammlung, eine Riesenversammlung zur Ehre Gottes.
Geschlossene Gesellschaft.
Brillant, geschlossene Gesellschaft. Martina, du bist doch so los. Später Stunde, so wacht und du machst deinen Rabbi glücklich. Noch einmal, Lea, wir sind gleich fertig, Lea, hab noch einen Moment Geduld.
Was hast du mit Shmini
Atzeret? Shmini Atzeret heißt der achte Tag der Versammlung. Ja. Und da steckt dieses Wort Atzeret drin, das hier auch im Buch steht. Atzrotlechem. Richtig, genau, das hatten wir vorige Woche. Wunderbar. Atzeret heißt Versammlung, La Azor heißt sie, innehalten. Ja. Und das ist ein Feiertag im Judentum, der eben nach, wie du richtig sagst, nach Sukkot kommt. Der achte Tag heißt Shmini Atzeret. Und das ist das Wort, das hier in der Bibel steht. Das heißt, das sind die Versammlungen, wie du eben gesagt hast, geschlossene Gesellschaften. Das heißt, das ist ein letzter Tag nach Sukkot, an dem das jüdische Volk sich versammelte, in geschlossener Gesellschaft, sprich ganz heilige Absonderung von allen Fremden, und man eben Gott noch zusätzlich diente und ein Schlachtopfer brachte. Das ist mit diesen Einschließungen gemeint. Er will damit sagen, schreiben Sie es wunderbar drauf, wie Martina sagt, eine geschlossene Gesellschaft. Das heißt, eine geschlossene, heilige Versammlung. Eine geschlossene, heilige Versammlung. Das meint er mit diesen Einschließungen. Das sind bestimmte Feiertage, gab es zur Zeit des Judentums. Heute gibt es noch diesen Shmini Atzeret, wie Lea richtig sagt. Ein ganz besonderer Feiertag. Und hier merken Sie, hier ist Gott ganz streng. Das ist typisch Amos, streng. Ich hasse euer Feiertage. Und da kann man sich fragen, wie kann Gott die Feiertage hassen, die er doch selbst dem jüdischen Volk auftrug, Martina? Wie geht das? Denn die Feiertage kommen doch von Gott.
Also ich denke mal, nicht mit dem Herzen.
Brillant. Unser Thema, das Herz. C'est le cœur qui sent Dieu, non la raison. Wenn du nicht mit Herz Gott dienst, will Gott den gesamten Zirkus nicht haben. Nico. Die schönsten Feiertage des Judentums, die wir haben, wir haben ja gerade diverse hinter uns, wenn du sie nicht mit Freude machst, dann wird Gott sie nicht akzeptieren. Nochmal, die schönsten Feiertage, die Gott uns aufgetragen hat, wenn du sie herzlos machst, ich mag das deutsche Wort herzlos, schreiben Sie auf, Stina, wenn du es herzlos machst, das schöne deutsche Wort herzlos, dann wird Gott sagen, ich pfeife drauf. Wenn du jemand eine Freude machen willst, muss es herzlich sein, herzhaft. Und wenn du herzlos bist, Susanne, bist du bei Gott unten durch. Du kannst Gott von mir aus die schönsten Tiere kaufen zum Opfer. Und wenn dein Herz eiskalt ist, wie eine Tiefkühlmaschine, wird Gott sagen, vergiss diese Opfer, schmeiße gleich ins Klo, ich will sie nicht. Lieber Gott weniger bringen, heißt es im Talmud, aber herzlich als viel bringen und herzlos. Ganz wichtiger Satz, Stina. Lieber Gott wenig bringen, weiß ich, eine kleine Turteltaube, aber dafür herzlich, herzhaft, deutsche Sprache, als ein riesen Ochsen ihm bringen, gemästet bis dort hinaus, aber herzlos. Und das war das Thema der Kinder Israels. Die Menschen waren herzlos.
Das Schärflein
der Witwe. Die Menschen waren im Nordreich herzlos. Jeder bringt irgendwas, damit er funktionieren kann, aber das Herz ist eiskalt, eiskalt. Und da sagt Gott, ich hasse diesen Zirkus, ich will das nicht. Erspart mir das Theater, dass ihr symbolisch, Synkretismus, symbolisch mir noch irgendeinen Turteltaub, irgendeinen Ochsen bringt, wenn eure Herzen eiskalt sind. Dann verzichte ich auf den ganzen Quatsch. Dann geht nach Bethel, macht dort das Theater. Das ist auch Ironie. Unschärfe. Und darum, genau, darum diesen Satz, eben eure Fester krassig. Und jetzt, wir fangen ja noch einen letzten Teil, 22, und nur noch mit den vier Zeilen.
Ja, wenn ihr mir Hochgaben darhöht, Darhö,
ja,
und eure Hinleitspende schätze ich nicht zu Gnaden. Eure
Mastrops, was ich euch eben gesagt habe.
Friedmal blicke ich nicht.
Merkst du, wenn du eben, das sind verschiedene Namen für Gaben, die gebracht wurden. Aus Wein, aus Mehl und die fetten Ochsen. Und Gott sagt, ich will keine fetten Ochsen, wenn ihr herzlos seid. Das ist genau die Kritik, die Gott ausübt. Gott will dein Herz. Das heißt, ihr könnt auch schon als Quintessenz des Hosea-Seminars, Gott will im Grunde genommen, dass du ihm sein Herz opferst. Symbolisch. Ganz wichtiger Punkt heute Abend noch, Stina. Gott will hinter allen Mastochsen und Widdern und Turteltauben eins, dass du ihm sein Herz schenkst. Ganz wichtig. Noch einmal für alle Höhepunkte des Seminars bis lernen, Mechthild, Gott möchte hinter den Tieren, die du ihm bringst, weil Gott ja keinen Gefallen hat an Tieren. Gott sagt ja immer wieder, meint ihr, ich esse eure Tiere? Ich brauche keine Tiere. Wenn du hinter den Tieren dein Herz ihm bringst, dann hast du verstanden, was Gott von dir will. So ist eine ganz wichtig. Wenn du Gott dein Herz gibst, deine Herzlichkeit, deine Wärme, deine Anteilnahme, deine tiefe, tiefe Verbundenheit mit Gott, dann hast du verstanden, was Gott mittels der Tiere von dir will. Und wenn du Gott nur einen Mastochsen hinschmeißt, weil du Geld hast, weil du Kohle hast und sagst, ich kann mir einen Ochsen leisten mit 10.000 Euro, den ich am Markt kaufe, dann sagt Gott, nee, ich brauche dein Geld nicht. Ich will nicht dein Geldbeutel, ich will dein Herzbeutel. In Anführungszeichen. Ich will nicht dein Geldbeutel, ich will dein Herzbeutel.
Das ist wie mit den beiden Brüdern im Alten Testament. Ne?
Ja, da, genau.
Genau richtig. Das.
Genau. Ja. Ist das angekommen, Stina? Wunderbar. In
Psalm 50 sagt Gott ja, dass ihm alle Tiere gehören.
Für, und richtig.
Er braucht sie nicht, er hat keinen Hunger.
Eben. Richtig, wunderbar.
Ist 24, finde ich.
Noch einmal, nochmal 23.
Tu mir das Geblähr deiner Lieder hinweg. Dein Lautenspiel will ich nicht hören. Rauschte nur wie die Wasser Gerechtigkeit auf, Wahrhaftigkeit wie urständige Bachflut. Habt ihr mir Schlachtungen, Spende gereicht in der Wüste 40 Jahre aus Israel? Oder habt ihr da als euren König den Sackhut getragen oder den Kewan, eure Schattenwesen, euer Gottgestirn, das ihr euch seither gemacht habt? Verschleppen lasse ich euch nun noch über Damaskus hinaus, hat er gesprochen.
Wunderbar.
Sein Name Gott, der Umscharte.
Merkt ihr, das ist auch so schön. Noch einen letzten Punkt. Lea, du weißt das aus meiner Arbeit mit mir. Woran erkennst du einen Juden, Lea?
In seiner Dankbarkeit.
Das auch. Aber noch etwas, was ich immer so karikierend sage. Das ist sowieso brillant. Woran, ist ein bisschen spaßig, Lea. Woran erkennst du einen Juden?
Nicht
dass er Fragen. Dass er Fragen stellt, wenn wir den Satz noch aufschreiben. Einen Juden, Hans-Dieter, erkenne ich immer an der Art, an der Tatsache, dass er Fragen stellt. Und Gott stellt Fragen. Habt ihr mir Schlachtungen, Spende gebracht in Israel? Habt ihr das getan? Woher wisst ihr das? Gott selbst stellt immer wieder in der Bibel Fragen. Wo ist Abel, dein Bruder? Oder wo bist du, Adam? Wo bist du, Adam? Schreiben Sie auf, Gott stellt Fragen. Nicht, weil Gott die Antwort nicht weiß, Susanne, sondern weil Gott uns zum Dialog einlädt. Wiederum ein Höhepunkt des Seminars. Noch einmal, Sie sehen ja, Gott stellt Fragen. Nicht, weil er die Antwort nicht wüsste, Gott weiß alles. Aber Gott will uns zum Dialog einladen, Susanne. Gott will mit dir ins Gespräch kommen. Und darum stellt Gott ihn Fragen in Satz 25. Habt ihr mir Schlachtungen, Spende gereicht in der Wüste 40 Jahre aus Israel? Die Antwort heißt natürlich nein, weil sie ja gar keine Tiere hatten und konnten sie doch nichts opfern. Aber damit ist eine Ironie gemeint, wie wir sie vorhin auch hatten. Du hattest doch damals auch keine Tiere in der Wüste in den 40 Jahren. Du hattest doch auch keine Ochsen, waren ja keine Ochsen da zum Schlachten. Und trotzdem hast du mich geliebt und bist mir gefolgt 40 Jahre. Warum kannst du das jetzt nicht tun? Merkt ihr diese Vorwurfshaltung, die aber scharf ist? Darum ist der Satz 25 so wichtig. Oder habt ihr da als euren König den Sackhut getragen? Oder den, erkläre ich gleich, oder den Kewan, eure Schattenwesen, eurer Gottgestirn, das euch, Sackhut sind Götter, das sind bestimmte Götter. Götter und Stirne am Himmel. Manche vermuten, dass eben das Gottgestirn diese Stirnformation ist, die man am Himmel anbetet, der wie Orion, sagen wir heute. Hanne. Dieses Gottgestirn und der Kewan, Schattenwesen, sind bestimmt die Gestirne, die man befragte. Sie wissen, die Menschen waren ja okkult damals. Die haben sich den Bären, den großen Bären, den kleinen Wagen, den großen, alles angeschaut und daraus dämonisch okkulte Dinge abgeleitet, grauenvoll. Und Sackhut soll ein okkulter Gott gewesen sein, der König von Sackhut. Den König von Sackhut, ein heidnischer Gott eben. Und das verwirft ja Gott, diesen Hokuspokus, das Hokuspokus, Thomas. Und merken Sie auch diese Ironie, habt ihr denn in der Wüste das gemacht? Ging es denn nicht in der Wüste auch gut, heißt es im Klartext, Nico? In der Wüste 40 Jahre lang, Martina, ging es doch auch gut. Warum seid ihr mir 40 Jahre treu geblieben? Da gab es keinen Götzendienst, da habt ihr keine Sterne befragt, weil ihr gar nicht wusstet, dass Sterne befragbar sind. Warum geht ihr nicht zurück in diese gute alte Zeit? Das ist der Gott, der Fragen stellt für deine Predigten. Mhm. Gott stellt Fragen. Lea, wir sind jetzt gleich fertig. Ich sehe, du bist übermüdet. Ich bin gleich fertig. Gott stellt Fragen zusammen. Und Gott will, dass ihr auch Fragen stellen. Ihr merkt, wir hatten lauter Fragen schon. Hab ich gefallen an euren Stieren? Meint ihr, ich wollte dieses Theater? Das ist wiederum diese Ironie. Denn die Frage liegt, die Antwort liegt auf der Hand. Und das ist typisch für Amos. Bedanke mich für heute. Wunderbar, Applaus für Gott und für den Rabbi.